wir wollten lossegeln von der einen Insel zur anderen. Das war so ein 20-30 Meilenschlag. Und ich habe das schon auf dem Radar gesehen, dass da so ein bisschen Gewitter kommt. Und dann hast du auf einmal Krängung, also Schräglage im Boot drin, bis 30 Grad, so als ob du richtig heftig im Segeln bist, ohne Segel draußen, einfach von dem Seitenwind. Und du hast fliegendes Wasser, das heißt, das Wasser fliegt einfach nur waagerecht. Das war anstrengend und auch schmerzhaft, weil dann noch Hagel dazukommt, dann musst du den Hagel abkönnen. Manche haben natürlich auch Angst gehabt, also wenn Blitze nicht mehr Blitz und Donner auseinanderhalten kannst, sondern einfach nur, du siehst einen Lichtstrahl und es knallt im gleichen Augenblick, 30 Meter von deinem Boot entfernt, dann weißt du, ja, dann weißt du, das ist ganz nah dran.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du hast den Tag auf einem Segelschiff verbracht. Gemeinsam mit einigen alten und auch neuen Bekannten bist du über das Meer gesegelt. Du hast den Wind in den Segeln gespürt und das Ruder in den Händen gehalten. Als die Sonne langsam dem Horizont näher rückte, seid ihr im Windschatten einer Insel vor Anker gegangen. Nun liegt ihr in einer Bucht, alles ist für die Nacht vorbereitet, Zeit, lecker zu kochen, mit den Leuten zusammenzusitzen und die Aufregung des Tages zu besprechen, alte Geschichten zu erzählen, zusammen Musik zu machen oder einfach in den unfassbaren Sternenhimmel zu schauen. Ja, das ist das Segelleben. Und das ist so schön, dass Uwe Dirks, der eigentlich Physiker ist, beschlossen hat, seinen Job an den Nagel zu hängen und sich dem Segeln zu widmen. In dieser Folge wollen wir mit ihm volle Kanne in die Segelromantik eintauchen, denn er ist viel unterwegs gewesen und mittlerweile bringt er neue Crews zusammen, damit diese gemeinsam segeln gehen können. Er hat die Soul Sailing Crew gegründet. Das ist ein Konzept, bei dem Skipper und Leute, die gerne mitsegeln wollen, einander vermittelt werden und das Ganze eben nicht so ein klassisches Dienstleistungsding ist, sondern etwas, wo jeder wirklich richtig mitsegelt und Teil einer echten Crew ist. Ja, wir sprechen über die schönen Seiten des Segelns, natürlich auch über die Momente, in denen es mal kritisch wurde. Wir sprechen über exotische Orte, auch wenn die überraschend kalt sind. Und wir haben noch eine ganz besondere Überraschung für euch bereit. Ich will noch nicht alles vorwegnehmen, aber Uwe hat mir so viel Lust aufs Segeln gemacht, dass ich unbedingt auch mitsegeln möchte. Und wie ihr das vielleicht schon von einer anderen Stelle kennt, habe ich mir überlegt, das müssen wir doch wohl nicht zu zweit machen. Da finden sich doch sicherlich noch ein paar mehr Leute, die gerne mit dabei wären. Jetzt habe ich fast doch ein bisschen viel verraten. Alles Weitere erfahrt ihr später. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser segelromantischen Folge mit Uwe Dirks.
Advertoria. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir los, was?
Mhm. Bist du ready?
Ich bin ready.
Bist du aufgeregt?
Ja.
Echt, bist du?
Ja, ein bisschen, weil ich habe noch nie so richtig ein Interview gegeben.
Du hast noch nie ein Interview gegeben?
Ja, nur meine Schwester hat mich mal interviewt, aber sonst frage ich ja immer.
Stimmt, die erste Folge in deinem Podcast, ne?
Ja, genau. Das ist eine ganz peinliche Folge, finde ich. Nee, aber sonst interviewe ich immer alle. Ich moderiere und alles, aber so ein Podcast bei dir.
Dann musst du heute mal richtig die Füße stillhalten, die Fragen abwarten.
Ja, genau.
Alles klar.
Ja,
genau. Jetzt geht's los. Hallo Uwe.
Hi Chris.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Du hast heute auf einem langen Roadtrip von Griechenland nach Osnabrück?
Osnabrück, Norddeutschland, genau. Und das ist die vorletzte Zwischenstation.
Ja, wunderbar. Du bist hier herzlich willkommen. Und dann haben wir natürlich, wie von langer Hand geplant, jetzt das Podcast-Equipment ausgepackt. Und du darfst uns heute in die Welt des Segelns entführen. Wie lange ist es her, dass du auf dem Boot warst?
Das ist jetzt 3 Wochen her in Griechenland.
3 Wochen, so lange geht der Roadtrip tatsächlich?
Ja, so knapp zwei, drei Wochen ungefähr, würde ich sagen.
Wie muss man sich das vorstellen? Hast du da so einen fancy Camper, mit dem du rumfährst?
Das ist eine gemeine Frage. Du weißt, dass ich mit meinem kleinen Golf unterwegs bin. Hinten das Fahrrad drauf geschnallt. Das ist mein bestes, teuerstes Equipment, dass ich das nicht mehr im Innenraum habe. Aber der Wagen ist voll. Mittlerweile denke ich, größere Camper wäre nicht schlecht. Aber ja, ich habe alles dabei. Und ich habe ja auch wochenlang gezeltet. Das mache ich am liebsten, wenn es warm ist. Und zuletzt dann eher Airbnbs und Hotels. Ja.
Ja, ist doch in Ordnung. Also ich finde, dieser Camper ist ja oft so ein Traum von vielen. So, ja, ey, jetzt der eigene Camper und das Bett dabei. Ich habe jetzt auch keinen. Ich habe auch nur so ein kleines Autochen, was so scheiße ist, dass man am besten damit überhaupt nirgendwo hinfährt. das schützt mich auch davor, zu viel Auto zu fahren.
Ich habe eine Bindung aufgebaut zu meinem Golf. Also wir verstehen uns super. Ich habe sehr viel Geld schon reingesteckt in die Reparaturen. Bin super. Ich bin nach Griechenland mit der Fähre allerdings, aber er läuft.
Ja, und es ist ja auch so viel billiger, als irgendwie den Camper zu haben, mit dem man dann doch häufig auf irgendwelchen Campingplätzen steht und doch dasselbe zahlt, wie sonst einfach mit dem Zelt.
Absolut.
Und deswegen, ich finde das eine gute Sache. Aber jetzt wollen wir ja nicht über Vanlife sprechen, sondern über das Segeln. Und da fangen wir mal an, wie immer, mit dem Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Uwe, nimm uns mal mit in einen für dich perfekten Moment auf dem Meer. Wie würde der aussehen?
Perfekter Moment auf dem Meer ist definitiv, der Motor ist aus. Wir haben in Griechenland 3-4 Windstärken, die Crew ist happy und wir sind so im Chill-Modus. Wir sitzen alle in Louvre auf der Bordkante, lassen die Beine über Bord baumeln und lassen uns einfach vom Wind dahin ziehen und alle sind happy und das ist so das, wofür wir das machen, würde ich sagen, ja.
Wie muss man sich das vorstellen, so mit allen Sinnen? Was siehst du? Was ist gerade für ein Wetter? Was für eine Uhrzeit? Was für einen Geruch hast du in der Nase? Weißt du, so, ich würde gerne noch mehr in diesen Moment reintauchen.
Du riechst natürlich frische Meeresluft, eine frische Brise. Das Boot bewegt sich ganz leicht, sanft auf und ab auf den Wellen, was wunderschön ist. Und ja, du hast ein leichtes Schaukeln. Du hast nette Gespräche, du hast vielleicht einen guten Song, der noch läuft, weil die Crew gerne natürlich ein bisschen Musik hört.
Ach, echt? Macht ihr da Musik an?
Ja, klar, also je nachdem. Also zu jeder Stimmung ganz wichtig, dass du den richtige Soundtrack hast, so wie beim Tarantino-Film, ist immer ganz wichtig. Wenn es wilder wird tatsächlich, dann musst du auch mal motivierende Musik haben, wo jetzt geht's ab. So,
ja, ne? Was ist das für ein Song? Was würdest du da anhören?
Wir haben immer so eine kleine Playlist von Mitsegler Heiko, ist sowas von Achim Reichelt, Aloaea oder Kuddel. Das ist so irgendwie so ein Quatschsong, aber da geht's irgendwie ab und dann bist du in der richtigen Stimmung. Ja, oder was ganz Ruhiges und Entspannendes. Und vielleicht macht jemand auch einen Mittagssnack oder einen Kaffee und man genießt das Leben auf dem Wasser und man kommt dann in eine Bucht an, idealerweise, und ankert und du siehst, perfekt, hier ist noch ein Platz frei, kristallklares Wasser. Die Nachbarboote, ich als Skipper oder als Flottillenorganisator habe natürlich immer einen Blick auf die anderen Boote. Geht es denen auch gut? Geht es allen gut? Und dann kommt man da langsam in eine Bucht an und weiß, das wird ein schöner Abend. Wetter stimmt, kein Gewitter im Anmarsch, das ist natürlich alles richtig entspannt, was ein Skipper entspannt.
Okay. Wie so oft verlassen wir diese Kategorie so schnell, wie wir da reingegangen sind, denn jetzt wollen wir natürlich das Abenteuer des Segelns richtig kennenlernen. Du hast ja gerade schon so viele Aspekte angeschnitten.
Abenteuer Ozean.
Ich würde gerne herausfinden, was macht das Segeln für dich aus? Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte und einer steht bei dir immer ganz im Vordergrund, und zwar ist das die Crew. Ich meine, es liegt ja auf der Hand. Die Crew, das sind die Leute, mit denen du da auf diesem sehr engen Raum zusammenlebst. Aber vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht beschreiben, was macht die Crew für dich zu so einem ganz besonderen Faktor?
Ja, also neben dem Segeln ist es jedes Mal ein kleines Sozialexperiment. Ne? Du weißt erstmal, du kennst viele nicht. Für mich ist es perfekt, wenn ich ein paar Leute schon kenne, vielleicht ein, zwei Freunde dabei sind, dass man nicht von Null anfangen muss, aber es sind immer neue Leute dabei. Und das Schöne ist einfach, dass man jedes Mal sieht, wie sich, ja, dieser Spruch gibt zwei Feinden eine Aufgabe und sie werden zu Freunden, der ist von Tag 1 angegeben, weil die Leute einfach gemeinsam buchstäblich in einem Boot sitzen, sich aufeinander verlassen müssen, und das machen wir Skipper auch immer ganz klar, kommuniziert richtig, passt aufeinander auf. Harmonie ist das absolut Wichtigste, und wenn man sieht, das schleift sich ein und das funktioniert gut, die Harmonie da ist, dann ist Sicherheit da und dann kann man alles andere genießen. Das ist einfach ich segel auch unheimlich gerne alleine mal oder nur zu zweit. Aber dieses Gefühl, mit Menschen, die man vorher noch nicht kannte, so schnell so enge Freundschaften aufzubauen, das ist was Einmaliges, glaube ich. Und deswegen ist der Suchtfaktor so hoch. Und die Freundschaften werden gepflegt, Beziehungen. Wir haben Social Babies, die werden sozusagen gezählt. Das ist für mich die schönste und beste Währung sozusagen.
Du hast jetzt gerade Soul Sailing Babies gesagt. Was Soul Sailing oder die Soul Sailing Crew ist, dazu kommen wir später noch. Es kann jetzt wahrscheinlich sein, dass das noch ein, zwei Mal irgendwie fällt oder du von uns oder Ähnlichem sprichst. Wir wollen jetzt erstmal wirklich vom Segeln sprechen, deswegen gehe ich jetzt noch nicht genauer darauf ein, aber nur für euch schon mal als Einordnung. Das kommt noch, wir erklären das noch, keine Sorge.
Okay.
Also, wir waren bei der Crew stehen geblieben und das ist jetzt erstmal die Grundvoraussetzung. Also man ist mit Leuten unterwegs, du kennst viele davon, aber viele eben auch nicht. Und durch diese gemeinsame Aufgabe wächst man dann ziemlich schnell zusammen. Und die gemeinsame Aufgabe ist in der Regel ja einfach, mit dem Segelboot von A nach B oder vielleicht auch ziellos irgendwie übers Wasser. Und ich bin tatsächlich noch nie, also ich habe einen Jollenschein, ich bin mit so einer kleinen Nussschale mal 2-3 Stunden irgendwie über den Bodden geschippert. Aber ich bin noch nie auf einem Segelboot aufgestiegen und so richtig eine längere Strecke gefahren, sodass man auf einmal keinen Horizont mehr sieht oder sowas.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl? Also was macht das mit einem? Was ist das Besondere daran?
Es geht ja mit der Vorbereitung los, mit der Planung. Und du willst ja niemals einen Trip machen, wenn du vorher nicht das Gefühl hast, alle haben richtig Bock dazu. Also es geht.
Hast du das schon mal gemacht, dass du so merkst, oh, ein, zwei Leute, die kommen jetzt gerade nur mit?
Also bei diesen Urlaub-Turns ist ja immer ein Turn, wo wir immer am Anfangsort wieder zurückkommen. Wir können uns ja auswählen, wie lange Schläge wir machen. Und wir sagen immer, wir orientieren uns am schwächsten Glied. Das heißt, die Leute wollen eher sagen nicht, oh, ich habe jetzt so viel Schiss, sondern die meisten sagen, ja, ich bin wild drauf. Das heißt, man muss eher rausfinden, wer will wie weit gehen. Und wenn man dann aber merkt, cool, alle haben richtig Lust, alle sind ready. Oftmals ist die Crew mutiger als der Skipper, weil ich als Skipper bin immer muss immer schizophren, ein bisschen schissig sein und Angst und alles bedenken. Wenn aber die Stimmung dann da ist und dass alle richtig motiviert sind und man weiß, das Boot ist präpariert, wir haben genug Vorräte, wir können jetzt auf Langfahrt gehen, dann ist es ein wahnsinnig befreiendes Gefühl, weil der ganze Hafenstress abfällt und der Motor, wie gesagt, dann aus ist, die Nacht hereinbricht, man so einen Rhythmus vielleicht auch kriegt mit Wachen. Das ist eine unheimliche Ruhe und Klarheit auch. Ne? Also das hat ein eigenes Gesetz, einen eigenen Rhythmus, so ein Segelturn, so ein richtig langer Schlag.
Hm. Und Stichwort Freiheit, du hast gesagt, weil der Stress von einem abfällt, aber plötzlich ist man ja komplett, hat die komplette Bewegungsfreiheit auf einem Gebiet, was 2/3 unseres Globus ausmacht.
Ja, also daran gewöhnt man sich schnell, weil man es einfach so genießt gemeinsam. Vor allem, wenn man das Land da nicht mehr sieht. Ja, man ist einfach im Rhythmus des Wassers. Man liest die Wellen, man sieht vielleicht dann Delfine. Aber ja, es ist ein tolles Freiheitsgefühl, kann man nicht anders beschreiben. Aber man erlebt das, glaube ich, so intensiv, weil man sich auch klein fühlt. Also wenn man sieht, da kommt jetzt irgendein Squall, also irgendwie ein Gewitterschauer, oder man sieht auf dem Radar sowas, dann wird man auch ehrfürchtig und muss dann auch sagen, ja, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir reffen. Mal klappt das immer gut mit der Vorhersage, mal nicht, dann kann es auch mal wilder werden. Das macht das Abenteuer aus, dass du einfach, auch wenn du eine tolle große Yacht hast, die theoretisch über den Atlantik, wir segeln immer mit solchen Booten, segeln kannst, aber trotzdem bist du ein Spielball am Ende und das merkt man.
Ich will versuchen, so ein, zwei kleine Segelbegriffe, wenn sie denn fallen, zu erklären, damit wir so ein bisschen klüger aus der Folge rausgehen. Und das erste Wort ist reffen.
Refner, das habe ich einfach so benutzt, ne?
Ja, einfach die so.
Die Segelfläche verkleinern.
Genau, also da wird vom Segel so ein Stückchen aufgerollt und abgebunden und auf einmal hast du quasi, ja, nur noch ein Drittel, zwei Drittel vom Segel, je nachdem, wie das so gemacht ist. Also das Segel wird einfach ein bisschen kleiner und das heißt, wenn der Wind stark wird, geht nicht mehr ganz so viel Druck ins Segel, sondern eben entsprechend ein bisschen weniger.
Genau. Und dann gibt es auch gleich einen Spruch von der Seemannskategorie Seemannsgarn. Wenn du das erste Mal übers Reffen nachdenkst, dann solltest du reffen. Denn normalerweise, wenn der Wind mehr wird, dann ist wahrscheinlich, dass er dann auch noch mehr wird. Und die meisten, muss man jetzt nicht mehr arbeiten, ist immer faul und so. Aber dann mach's einfach. Hinterher ausreffen geht schnell und wenn es dann noch mehr wird, wird es anstrengend oder wild.
Ah ja, okay. Ein weiterer Punkt, den ich mir beim Segeln fantastisch vorstelle und der auch immer wieder fantastisch beschrieben wird, sind die Nächte auf dem offenen Ozean. Hast du das auch schon erlebt? Ganz bestimmt, oder?
Oh ja. Ja, das Schönste ist so ein 24-Stunden-Schlag oder noch länger und du wirklich die Herausforderung wegfällt, ich muss mir einen Hafenplatz suchen, ich muss mir einen Anker, das ist ja auch sehr viel Arbeit. Und da kehrt so ein Rhythmus und eine Ruhe ein und du segelst in den Sonnenuntergang rein. Es gibt nichts Schöneres. Die Crew ist dann meistens wahnsinnig von den Socken, steht und läuft überall rum, macht Fotos, vergisst dann vielleicht auch, dass jetzt auch eine ganz andere Geschichte passiert in Sachen Sicherheit. Das heißt, nachts sollte man eigentlich immer Rettungswesten tragen. Wer nachts über Bord geht, der wird nur mit richtigem Equipment wiedergefunden. Das heißt, du bist gleich ganz anders auch angespannt. Es ist immer ein Abenteuer. Du weißt natürlich auch nicht, wie das Wetter wird. Sternklare Nacht ist toll, aber wenn kein Mond da ist, ist es wirklich saudunkel und du musst auf einmal auch vertrauen, dass da nichts rumtreibt im Wasser. Das heißt, wenn da ein Container wäre oder ein schlafender Wal oder so, dann würdest du das. Wir haben nicht solche Systeme wie Boris Herrmann bei der Vonnegut Globe. Also das heißt, man muss.
Die ja auch nicht geholfen haben.
Weil ja, nachts richtig, in richtig. Den
Verstoller reingefahren ist.
Richtig, ja. Richtig. Also es ist ein Abenteuer, das macht es dann noch intensiver und dann hast du einfach diese Runde, diese Schönheit. Also die
Was ist das Ding mit diesen schlafenden Walen? Ich hab das immer wieder bei Segelgeschichten, höre ich davon, dass Leute Angst davor haben, in einen schlafenden Wal zu fahren. Das wäre irgendwie das allerletzte, was mir einfallen würde, dass ich jetzt Sorge hätte, in einen schlafenden Wal zu rammen. Passiert das?
Mir ist es noch nicht passiert. Ich habe es ein paar Mal gehört, aber schlimmer sind, glaube ich, große Wrack- oder Müllteile oder Container eben.
Ja.
Stichwort All is Lost mit Robert Redford.
Den habe ich gesehen.
Ja.
Ich habe gerade dran gedacht, dass ich diesen Film gesehen habe, aber keine Ahnung mehr habe, wie er heißt. Und jetzt hast du ihn genannt.
Ja, das ist ein Klassiker. Also da macht man sich einfach Gedanken, aber man kann es eh nicht ändern. Und dann sollte man einfach das Ganze genießen. Man sollte gut das Ganze gut einteilen, die Nacht, die Nachtschichten. Und dann ist es wunderschön. Und dann der Morgen, Sonnenaufgang.
Wie ist das denn? Also gerade wenn kein Mond scheint, dann muss der Sternenhimmel ja unfassbar gut sein.
Ja, du siehst einfach, klar, ohne jenseits der Lichtverschmutzung siehst du alles in HD und absolut extrem. Und wenn du aber irgendwo in Nähe von Land bist, also die Kanarischen Inseln irgendwo, dann siehst du vielleicht am Horizont einen kleinen Lichtschimmer und dann weißt du, da ist eine Stadt. So, ne, das kann man wahnsinnig weit sehen. Wenn irgendwo Wetterleuchten sein sollte, das wirkt dann alles noch viel bedrohlicher, weil du dann merkst, du über hunderte Kilometer siehst du dieses Wetterleuchten und du hoffst natürlich, dass es nicht in deine Richtung kommt. Es ist alles, du nimmst das ganz anders wahr, das Ganze. Alles wird auf Rotlicht getrimmt, das heißt die Instrumente unter Deck. Das Schlimmste ist mal, wenn Leute das nicht wissen und dann mit einer hellen Funzel oder Kopfleuchte dich anleuchten, weil dann bist du kurz blind. Und wenn kein Mond da ist, dann siehst du erstmal nichts. Also es ist alles so ein bisschen so dieses Feeling, was man vielleicht vom U-Boot fahren auch kennt so, oder von diesen Filmen kennt. Dass alles in Rotlicht getaucht ist und es ist ruhig, es ist schön, du kommst runter, du hast meistens Zweierschichten, andere schlafen dann. Es ist für mich ein tolles Gefühl, auch wenn ich mich in die Koje lege und merke, ich höre das Rauschen langsam vom Rumpf, der wieder durchs Wasser flügt. Und
wie ist denn das bei so einer Crew? Da sind ja teilweise auch Leute dabei, die sehr, sehr neu im Segeln sind. Und du bist ja als Skipper immer verantwortlich. Und wenn es dann darum geht, dass du dich nachts mal hinlegst, dann bedeutet das ja, irgendjemand anders steht jetzt gerade am Steuer. Müssen das dann alles schon wirklich alteingesessene Seebären sein, denen du nachts das Steuer anvertraust? Oder können das auch Leute sein, die relativ grün hinter den Ohren sind, aber wissen, was zu tun ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Steuer anvertrauen draußen jenseits des Hafens kannst du am ersten Tag machen. Gerade wenn Leute Angst haben vor Seekrankheit, stellen wir die sofort an Steuer, weil das einfach nichts Besseres gibt. Das ist eigentlich kein Problem, erstmal zu lernen, geradeaus zu fahren. Nachts Würde man nicht zwei Anfänger draußen lassen, nein. Also das
Ach, man ist immer zu zweit in der Schicht?
Es gibt es, je nachdem, ne? Also es gibt Leute, die fahren einhand, aber wenn wir jetzt mit so einer gemischten Crew unterwegs sind, machen wir eigentlich zwei. Ganz wichtig ist, einer immer in Hörweite ist, falls mal einer über Bord geht, was niemals passieren darf, was noch niemals passiert ist, das ist das Wichtigste, ne?
Ja.
Aber einer sollte immer schon Bootserfahrung haben und steuern können. Sonst ist das ein bisschen, sonst würde ich nicht schlafen können unten.
Ja. Und jetzt hast du gerade den nächsten Begriff genannt, Einhand.
Einhand, ja. Ja, also Einhandsegeln bedeutet, dass du alleine an Bord bist tatsächlich und alleine das Schiff steuerst und alleine von A nach B fährst.
Genau, so wie Boris Herrmann das bei der Vendée Globe zum Beispiel getan hat. Und dann bedeutet das auch, irgendwann muss man sich dann doch mal kurz schlafen legen und in der Zeit übernimmt der Autopilot und man kann nur hoffen, dass da jetzt nichts kommt, was man irgendwie übersehen hat.
Richtig. Die schaffen es tatsächlich teilweise mit 20 Minuten Schlafrhythmus das Ganze zu machen. Also das ist auch ein ganz eigener Schnack so für sich, ne?
Ja, ja, ja. Jetzt haben wir gerade die Nacht auf dem Wasser besprochen, aber ich glaube, ein großer Teil der Segelromantik ist ja auch das Übernachten auf dem Boot, wenn man dann irgendwo einen Platz zum Übernachten gefunden hat. Und das Erste, woran man da natürlich denkt, ist irgendeine einsame Bucht. Man schmeißt den Anker und übernachtet dann dort. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie funktioniert das? Also nimm uns mal mit in so eine Nacht, in der man ankert.
Sehr gerne, ich liebe das. Die meisten Nächte verbringen wir tatsächlich so, weil auch alle Mitsegler das am meisten mögen. Man kommt aus dem Hafen und man lebt in der Stadt, die meisten leben in der Stadt. Und dann dieses Gefühl, ich mit meiner Yacht, also allein schon, dass man so autark ist, dass man alles dabei hat. Man hat gut eingekauft, man hat Strom, man hat Wasser, man hat die ganzen Annehmlichkeiten. Aber ist, wenn man dann kurz unter Deck seine Rübe rausstreckt und an Deck geht, von Unterdeck, dann siehst du bist einfach hier komplett allein in der Natur. Und das ist ein tolles Gefühl und ein tolles Gefühl von Naturerlebnis, was du sonst kaum, also wenn man mit dem Auto oder ja gut, wenn man allein durch die Wildnis wandert, hast du das. Aber dann, du hast das niemals so als Gruppengefühl, finde ich, weil du so eben mit allen zusammen bist. Das hat so einen ganz eigenen Zauber, finde ich. Und besonders schön natürlich, wenn man das Ganze, wir nennen das im Päckchen ankern macht. Das heißt, zwei Boote nebeneinander oder drei Boote oder kommt drauf an, was für eine wilde Flottille man macht. Das hat alles seinen eigenen Reiz. Je größer, desto länger sind die Nächte in der Regel, weil Leute sich immer gerne kennenlernen und jeder hat was erlebt, was Spannendes und dann kriegt das eine eigene Dynamik. Aber in der Regel freut man sich immer, die anderen wiederzutreffen, von Boot zu Boot zu gehen. Man liegt dann ja direkt, man ankert. Also das erste Boot macht den Anfang, schmeißt den Anker, sucht sich eine schöne Stelle raus. Dann gibt es einen Landleinenschwimmer, der schwimmt dann rüber. Das ist so eine kleine Sportsession oder man paddelt rüber. Die legen dann ein, zwei Landleinen und dann heißt es, da haben wir so kleine Handfunken und dann heißt es hier, Boot Markus, Boot Eva, kommt ran, du an meiner Backbordseite, du an meiner Steuerbordseite, mach die Fender, häng die Fender raus. Das sind diese kleinen Kroketten, wie andere das auch nennen. Also
diese Luftballons.
Diese Luftballons zum Schutz der Boote, ja. Genau. Macht die Leinen klar, so ganz klassisch. Und dann wird schon mal das Anlegerbierchen vielleicht aufgemacht. Gleichzeitig kann man schon ein bisschen fachsimpeln, wie die anderen jetzt gerade anlegen. Und kann man die ein bisschen beklatschen. Wir haben ja viele Neuskipper auch. Und das ist dann einfach auch mal lustig. Und dann schaut man, dass man den Anker gut wirft. Und dann hat man eine Reunion. Das ist immer schön.
Ja. Du hast eben Flottille gesagt. Ich frage mich die ganze Zeit, also ich kann mir ableiten, es wird wohl eine
kleine Flotte.
Ach, also das ist einfach eine kleine Flotte.
Ja.
Ab wann wird es eine Flotte?
Die Frage ist sehr gut. Also wir waren ja auch schon mit 10, 11 Booten unterwegs und das nennen wir trotzdem noch Flottille. Es macht keinen Sinn, aber ja, ich weiß es nicht.
Okay, alles klar. Also kann man einfach als Flotte verstehen. Dann liegt ihr da im Päckchen und man kann von einem Boot aufs nächste laufen. Also alles wie so ein großes Floß, ein großes miteinander verbundenes Boot. Und kann mir vorstellen, dass da eine schöne Atmosphäre entsteht. Es gibt ja aber auch noch die andere Möglichkeit, dass man nicht ankert, sondern dass man in einen Hafen einläuft. Ist das was, wo du sagst, also eben hast du schon gesagt, du liebst das Ankern. Mhm. Ist der Hafen dann das Gegenteil, wo du dich immer ärgerst, wenn du dort landest? Oder?
So und so. Es gibt Reviere, da wird man natürlich lieber in einer schönen Bucht ankern oder wenn das Wetter einen in den Hafen zwingt, kann das mal so sein. Aber in der Regel, die Häfen, die wir ansteuern, das machen wir freiwillig, weil es auch ein Highlight ist. Wenn man zwei, drei Nächte in der freien Natur geankert hat, dann freut sich der eine oder andere auch schon mal, wieder einen kleinen Landgang zu machen, mal ein bisschen shoppen zu gehen. Und gerade in Griechenland zum Beispiel, wo wir sehr oft unterwegs sind, gibt es einfach Häfen, die sind, ich habe sowas vorher noch nie erlebt.
Ja, beschreib mal einen.
Also ein Lieblingshafen, ein Klassiker ist, was heißt Klassiker? Viele Segler trauen sich da auch nicht rein, weil der sehr chaotisch und sehr schwer ist zu ankern. Wenn man es aber geschafft hat, Hydra, kleine Insel im Saronischen Golf, also von Athen aus gut zu erreichen. Das ist eine kleine Insel. Also die Insel besteht eigentlich nur aus diesem einen Hafen. Und das ist wie eine riesenschöne Kulisse. Und Esel und Maultiere laufen rum, weil die Insel einfach keine Autos und keine Scooter erlaubt. Es darf nichts neu gebaut werden. Also seit der Gründung gibt es eigentlich die gleiche Bausubstanz. Man kann sich Videos angucken. Das sieht alles genauso aus. Und es hat seinen ganz eigenen Charme, es ist wunderschön und du ankerst ja trotzdem, bist ja an Bord, siehst dann eben auch andere Boote, du bist dann mit vielen Booten unterwegs. Das Hafenmanöver an sich ist schon eine große Challenge auch, also das heißt, es ist schon...
Aber warum? Also weil der Hafen so klein ist und die so eng sind, die Parklücken oder wir, also ankern wundert mich sowieso. Im Hafen wird da ein Anker geschmissen? Oder ja. Also ich denke immer, man bindet sich einfach, die Häfen, ja, die ich kenne, da bindet man sich rechts und links fest und
gut. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Wer Ostseehäfen kennt, der kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Man ankert ja nicht, weil es so toll ist oder weil es so einfach ist, sondern weil es nichts anderes gibt in den meisten Häfen. Da ist einfach gar nichts. Keine Infrastruktur. Die griechischen Behörden sagen, ja, ihr dürft kommen. Es kostet auch nichts. Wenn man was bezahlen muss, dann vielleicht 5 € oder so. Dafür ist man selbst verantwortlich. Das heißt, man ankert im Hafenbecken, fährt man rein, man wirft den Anker und versucht möglichst genau auf den Meter genau zu zielen, dass du keine anderen Anker überkreuzt oder erwischt. Denn wenn du das machst, hast du spätestens am nächsten Morgen Riesentheater und Hafenkino, nennt man das dann auch, wenn jemand da um seine seglerische Existenz kämpft und irgendwelche Ketten mit hochzieht. Das ist immer sehr...
Also das heißt, wenn du über die Leine von jemand anders deinen Anker schmeißt und den dann am nächsten Morgen wieder hochziehst, ziehst du quasi den Anker der anderen Person auch mit hoch?
Oder wo ist das Problem? Erst meistens die Kette oder der andere macht das bei einem selbst. Und in Hydra ist es tatsächlich so, dass dort drei Reihen, bis zu drei, teilweise sogar vier Reihen voreinander liegen. Viele sind gestresst und es gibt vor allem die Deutschen, das beobachtet man immer. Wir versuchen eher so eine südländische, entspannte Mentalität an den Tag zu legen und wir nehmen das mit Humor als Challenge an und das ist dann eher spannend und man lernt sich auch einfach gut kennen, die anderen Boote, und man braucht eine kleine Challenge auch. Und dann abends geht man in die Bar und feiert und freut sich des Lebens und ja.
Also das heißt, wenn man da hinfährt, dann weiß man, ich komme nachmittags an, dann habe ich bis abends Zeit da anzulegen und vormittags fahren aber auch alle wieder raus, weil sonst würde ja das Boot, was ganz am Pier liegt, ja gar nicht wegkommen.
Ne? Richtig, genau. Ja. Ja, das ist dann oft so, dass man dann, wenn wir dann in der zweiten oder dritten Reihe liegen, dass die dann morgens sagen, ja, um 9 Uhr will ich losfahren und so. Dann sage ich, ja, entspannt, ne? Und dann gib erstmal noch einen Kaffee trinken. Das Problem ist, wenn die wissen, dass du der Skipper bist, dann wirst du natürlich immer gerufen. Das heißt, ich verkrieche mich dann immer eher ein bisschen, weil man will ja auch morgens dann ja nicht sofort los. Aber man muss sich schon darauf einrichten, dass ab 10, 11 Uhr dann so langsam abgelegt wird und dann geht's los.
Ja. Sehr schön. Jetzt ist es ja so, dass du kein eigenes Boot hast, was irgendwo liegt, oder du jetzt auch nicht bei irgendwelchen Leuten mitfährst, so wie die Turns gerade fallen, sondern du ganz häufig selbst aussuchst und überlegst, geil, das würde ich jetzt gerne mal machen, und dir da immer wieder verschiedene Rosinen rauspickst und einfach sagst, ey, da habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt. Gab es auch mal so einen richtig exotischen Trip, wo du gesagt hast, boah, da habe ich mir mal was ganz Besonderes gegönnt,
ja,
eine besondere Segelerfahrung?
Ja, exotisch bedeutet auch immer wirklich Sprung ins kalte Wasser, wenn man das Revier gar nicht kennt. Das heißt, oft kommt ein Impuls aus der Community. Die liebe Caro, meine sehr, sehr gute Freundin und auch Mitarbeiterin jetzt mittlerweile bei Soul Sailing Crew, die hat irgendwie von den Färöern geträumt. Keine Ahnung warum. Wunderschöne Instagram-Profile wahrscheinlich. Das ist eine malerische, tolle, wilde Landschaft. Die Legende sagt immer, bei irgendwelchen Soul-Sailing-Feiern muss man mit einer gewissen Vehemenz das immer wieder bringen, das Thema. Und dann irgendwann schlage ich ein und sage, ja, wir machen das. Ob ich selbst oder für andere, das ist immer die andere Frage. Und dann Färöer haben wir tatsächlich dann gemacht. Wir haben einen einzigen Vercharterer gefunden. Das ist kein normales Segelrevier. Das liegt mitten im Nordatlantik zwischen Island und Norwegen. Ein raues Gebiet, man muss Glück haben. Wir haben gleich 2 Wochen gemacht und das war in jeder Hinsicht spannend, ja. Das war eine neue Challenge.
Ja, dann erzähl mal von dieser Challenge. Also du hast gesagt, ihr habt 2 Wochen Zeit euch genommen, weil es einfach vom Wetter her sketchy ist und sein kann, dass es einfach zu viel Sturm und man gar nicht auslaufen kann. Und
genau, du hast da selbst im Hochsommer, bist du natürlich voll in der Westwindzone drin. Ja. Das heißt, ein Tief kommt nach dem anderen, kommt da durchgeballert. Gleichzeitig hast du dann keine Sonnenuntergang mehr. Also das wird wirklich sehr, sehr lange Nächte. Es wird nicht mehr dunkel, was natürlich auch ein Sicherheitsplus eigentlich ist, was sehr cool ist. Ja, das ist erstmal die ganze Kultur, das war alles komplett neu für mich. Der Vercharterer von der Anyway war super, super nett. Der hat uns wirklich dann wie seine eigenen Freunde da die besten Orte, also vorher auf der Seekarte, ein perfektes Briefing gegeben. Und das ist ein Gezeitenrevier, wo du schon mal auch 5-6 Knoten Strömung haben kannst. Das heißt, du segelst los und hast natürlich gewisse Pläne. Es gibt aber sonst keine anderen Segelboote. Das heißt, das, was du im Mittelmeer eigentlich immer alle sagen, oh ja, wir haben eine einsame Bucht oder wir haben dies oder wir haben das. Das ist dort so, dass du dich freust, wenn du ein anderes Boot siehst. Du segelst los, du hast die absolute Wildnis, du hast krasse Strömung und dann hast du so eine Steilküste, die irgendwie hunderte Meter hoch geht. Du siehst da die Vögel nisten und ich bin da mit der Drohne geflogen. Das war mein krassester Drohnenflug überhaupt. Und dann siehst du draußen, wie das Meer tobt, weil da gerade Strom gegen Welle ist und du denkst, oh, da will ich auf keinen Fall jetzt reingeraten. Also da bist du wirklich komplett allein. Und dann kommst du in irgendein Fischerdorf an und die Leute freuen sich, dass sie, was macht ihr hier so ungefähr? Also das ist schon spannend. Es regnet viel. Das ist so die Kehrseite. Man kann sehr gut wandern. Wir haben dann uns richtig gefreut, wenn wir eine Sauna gefunden haben auf irgendeiner Insel. Das war spannend.
Was du gerade gesagt hast, finde ich total spannend. Dieser Punkt Strömung gegen Welle, das ist was, wo man eigentlich so gar nicht drüber nachdenkt, wenn man das nicht kennt. Aber Wellen bauschen sich sehr auf und werden sehr wild und sehr rau, wenn auf einmal die Bewegung, die Energie der Welle auf die gegensätzliche Bewegung von Strömung und sowas treffen. Du hast eben auch schon gesagt, da will man auf gar keinen Fall rein. Manchmal sieht man das schon von Weitem, denn da kocht das so richtig, das Wasser. Mhm. Beim Wellenreiten kenne ich das in kleinen Stile quasi, dass man da, wo keine Strömung ist, hat man die cleanen Wellen und im Channel, da sieht man richtig, wie unruhig das Wasser ist, da wo diese Strömung dann eben nach draußen geht gegen die Wellen. Gab es dann da mal Situationen, wo ihr dann doch irgendwie da reingegangen seid und wo du dann auch merkst, da geht der Puls hoch oder sowas?
Ja, definitiv. Also wir mussten mal so einen langen Schlag planen. Das heißt, da war so ein richtig langer Fjord.
Ganz kurz, was ist ein Schlag?
Ein Schlag ist sozusagen eine Tagesetappe.
Okay.
Oder eine überhaupt irgendeine Etappe von A nach B. Also wir wussten von vornherein, wir haben jetzt eigentlich genau 2 Möglichkeiten. Wir fahren raus und dann gibt es einen Point of No Return, auch vom Zeitmanagement her. Und dann müssen wir entscheiden, machen wir es? Ist uns das zu wild? Weil wenn wir rausfahren aus der Bucht, haben wir die riesen Nordatlantikwelle. Ich kann das nicht einschätzen, wie hoch das ist. Da hast du noch eine Steilküste, dann reflektieren die Wellen noch. Das kann zu wild sein. Da müssen wir irgendwann entscheiden, machen wir es, fahren wir durch oder drehen wir um. Weil sonst irgendwann kippt der Strom und dann kommen wir auch nicht mehr zurück. Genau, und das war jetzt ein Fall, wo wir dann rausgesegelt sind und gemerkt haben, die Wellen 2-3 Meter immer höher, immer wilder. Und die ersten Leute werden erstmal stiller, ne? Und dann kommt der Respekt. Und dann hängt der Erste über der Reling. Und da muss ich natürlich auch überlegen, mit wie vielen Leuten kann ich das denn jetzt noch machen? Wie viele sind jetzt noch fit? Und wollen die das überhaupt noch? Und dann kippt immer die Stimmung. Und dann guckt man in die Gesichter. Und dann wollen wir das wirklich jetzt noch? Oder drehen wir besser um? Und wenn der sonst so hartgesottene Freund von mir jetzt schon sagt, so, oh nee, heute habe ich keinen guten Tag erwischt und so. Ja, dann haben wir gesagt, ja, dann drehen wir um. Da war es natürlich auch ein bisschen schwierig, den ganzen langen Weg wieder zurück, aber es ging. Also wir haben es dann geschafft und dann haben wir einen sicheren Hafen gehabt und da haben wir was zu erzählen gehabt. Es war ein wildes Abenteuer und dann war es gut am Ende.
Aber ihr seid quasi so früh wieder umgedreht, dass du als Skipper auch nie das Gefühl hattest, oh shit, jetzt sind wir zu weit gegangen?
Nein.
Gab es da mal Situationen, wo du als Skipper gesagt hättest, so hoffentlich geht das gut?
Ja, aber das war ein ganz anderer Kontext. Das war eine Ärmelkanalüberquerung. Und da haben Freunde von Freunden mich gefragt. Das waren ganz nette Schweizer, die haben eine Yacht gekauft in Deutschland und die sollte überführt werden Richtung Mittelmeer. Und die brauchten jemanden mit dem höchsten Segelschein. Ich habe den SSS und ich hatte selbst aber zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig Hochseeerfahrung. Und die haben gesagt, wir machen das schon. Und dann haben wir das auch
gemacht. Die haben das zu euch gesagt, ihr macht das schon.
Ja, die waren ja mit der selbst dabei. Also,
ach so, die sind selber mitgesegelt?
Genau, wir machen das schon. Wir können ja auch alle segeln. Wir brauchen dich vor allen Dingen auch, weil du den hohen Schein hast. Aber trotzdem habe ich ja die Verantwortung gehabt.
Naja.
Und mein sehr, sehr guter Freund Viktor, mit dem ich ja auch damals SoSailing gegründet habe, war auch dabei. Und das war wild insofern, weil die Yacht nicht wirklich in Ordnung war, wie wir dann gemerkt haben. Wir sind also die Küste entlang gesegelt, die ganzen ostfriesischen Inseln. Dann haben wir einen Stopp in IJmuiden gemacht bei Amsterdam. Dann weiter, dann bis Calais. Und dann mussten wir über den Ärmelkanal. Das ist unter Seglern eine große Herausforderung, weil der Ärmelkanal ist eine der meistbefahrensten Seefahrtsstraßen überhaupt weltweit. Das heißt, da hast du wie an einer Perlenschnur kommen die Containerschiffe da rein, wie auf Einbahnstraßen sortiert. Und du musst es eigentlich 90 Grad queren. Und natürlich musst du gucken, dass du die nicht blockierst oder irgendwie gefährdest. Weil eigentlich müssen sie dir ausweichen, aber dort gelten so andere Gesetze. Gleichzeitig haben wir das Phänomen gehabt, dass dort Nebelbänke aufziehen können von England. Das geht ratzfatz, dann auf einmal siehst du fast nichts mehr. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Radar und einen Plotter und ein AIS idealerweise haben. Gut, erster Anlauf, da haben wir dann eben haben wir gesehen, dass wir Nebel haben und gesagt, das ist jetzt unverantwortlich, das dürfen wir eigentlich nicht, wir kehren nochmal um, warten nochmal. Haben wir, glaube ich, 3 Anläufe gemacht, immer wieder Nebel. Und beim letzten Anlauf wussten wir dann, wir müssen jetzt durch. Es gibt kein Zurück mehr. Wir waren in der Mitte des Verkehrstrennungsgebietes. Das heißt, dann bist du sozusagen gefangen zwischen den beiden Linien. Und dann kam richtig dichter Nebel. Und gleichzeitig hatten wir auch noch damit zu kämpfen, dass die Technik ausgefallen ist. Immer mal wieder. Wir haben also Stromprobleme gehabt. Und ohne Navigation dadurch, das wäre Harakiri gewesen. Und dann gab es einfach die Situation, Viktor steht oben am Steuer. Du siehst nichts, du hast eine weiße Wand um dich herum, die Akustik aus einer anderen, du hörst eigentlich nur so ein bisschen das Bootsgeräusch, wir mussten Motoren und du fährst komplett im Blindflug und unten saßen wir zu dritt fieberhaft am Plotter AIS, also das heißt, das ist so eine Art Identifikationssystem für Schiffe. Beobachtest genau, wo die Fähren fahren, weil die Fähren, die kommen dann auch noch mit in deiner Richtung mit. Also die fahren von Calais nach Dover rüber, in beide Richtungen. Das heißt, wie so ein Schachbrett werden wir da eingeklemmt und du hörst irgendwann sogar Schiffe und du musst einfach darauf vertrauen, dass die dich auch sehen auf ihrem Radar. Das heißt, du darfst da, wenn wir da jetzt irgendwelche Manöver gemacht hätten, dann hätten wir uns in Lebensgefahr gebracht. Wir mussten einfach geradeaus weiterfahren, uns alle gegenseitig darauf verlassen, dass der jeweilige Kollege da das Richtige macht und das war eine Extremsituation und sehr riskant.
Und wie war da dein Innenleben? Wie ging es dir, als du da unten saßt?
Absoluter Fokus, Anspannung, absolute Ruhe.
Bist du so jemand, der in so einem Moment ganz ruhig wird?
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt auch keine Angst gespürt, dass was alles hätte passieren können, das merkt man eigentlich erst hinterher. Man sieht, okay, Viktor, du musst jetzt wirklich gerade aussteuern. Wenn wir jetzt irgendeinen kleinen Fehler machen, dann knallt's. Das ist jetzt schon echt eng. Man hört die Boote, man hat Respekt, aber man konzentriert sich einfach. Und man ist in einer, das ist das Tolle auch irgendwie, man ist eine Einheit mit der Crew. Also man passt aufeinander auf und man ist auf dieser Mission.
Und am Ende ist es gut gegangen?
Am Ende ist es gut gegangen. Wir sind in Dover angekommen. War auch wieder richtig krasser Seitenstrom, wie 5-6 Knoten, so kannte ich das vorher auch noch nicht, war auch mein erster, also ich meine, andere machen das sehr viel später erst und dann siehst du, okay, du fährst auf den Hafen zu, ist eine Hafeneinfahrt, England ist alles super betont und beleuchtet mit Leuchtfeuern, ja, ich fahre darauf zu, aber ich lande laut Plotter meilenweit daneben, da siehst du, du musst dann diagonal darauf zufahren, dass du da reinkommst, das war auch noch spannend, aber ja, danach waren wir happy, ja.
Und eine weitere, wo wir jetzt gerade bei den riskanten Geschichten sind, am Anfang haben wir viele schöne Momente gehört beim Segeln, wo man so denkt, ah, oh, perfekt, Romantik, alles so, wie es sein soll. Es kann ja auch wirklich mal anders kommen und ein Aspekt ist auch das Wetter und was ich mir ziemlich krass vorstelle, ist, wenn man wirklich mal in so ein richtig fettes Gewitter reingerät. Ist euch das mal passiert? Ist dir das passiert?
Oh ja. Einmal, das war unvergesslich, ich hatte eine Flottille im Ionischen Meer in Griechenland, auch wo wir jetzt auch waren. Wir waren 4 Boote, also schon sehr lange her. Und ich hatte so inoffizielle Flottillenleitung. Also alle haben so ein bisschen auf mich gehört. Die anderen Skipper waren vielleicht nicht ganz so erfahren. Ja, wir wollten lossegeln von der einen Insel zur anderen. Das war so ein 20-30 Meilenschlag. Und ich habe das schon auf dem Radar gesehen, dass da so ein bisschen Gewitter kommt. Aber ich dachte, das zieht an uns vorbei. das war eigentlich dann so, ich habe mich mit den Skippern auch besprochen, die meinten, ja, das sieht ja weit entfernt aus, und lass uns mal losfahren. Wird uns schon nichts passieren. Und dann hat uns das aber voll erwischt. Und zwar nicht nur eins, sondern vier hintereinander auf einer Wasserfläche. Und das war extrem beeindruckend. Das war mein erstes hautnah erlebtes Gewitter. Ja, also du hast erstmal wahnsinnig hohe Windgeschwindigkeiten. Klar, wenn man das sieht, man sieht das ja vorher schon, dass es kommt, dann hast du aber keine Zeit mehr, irgendwo in den Hafen reinzufahren. Da muss man es abwettern. Das ist auch völlig klar, was man dann eigentlich macht. Trotzdem ist es dann heftig. Das heißt, die Segel müssen drin sein. Du machst den Motor auf jeden Fall an, weil wenn du irgendwelche Blitzeinschläge, irgendwelche Probleme hast, dann geht nichts mehr mit der Elektronik. Und diese läuft von alleine weiter. Das heißt, es ist eigentlich Standardplan, der dann durchgezogen wird. Segel rein, Motor an. Ja, und dann ging es los. Und dann hast du auf einmal Krängung, also Schräglage im Boot drin, bis 30 Grad, so als ob du richtig heftig im Segeln bist, ohne Segel draußen, einfach von dem Seitenwind. Und du hast fliegendes Wasser. Das heißt, das Wasser fliegt einfach nur waagerecht. Du siehst nichts mehr. Und das war anstrengend und auch schmerzhaft, weil dann noch Hagel dazukommt. Dann musst du den Hagel abkönnen. Irgendwann habe ich dann eine Schwimmbrille aufgesetzt. Das war das beste Mittel. Und manche haben natürlich auch Angst gehabt. Also wir haben das zwar alles vorher besprochen, aber trotzdem ist, wenn Blitze nicht mehr Blitz und Donner auseinanderhalten kannst, sondern einfach nur, du siehst einen Lichtstrahl und es knallt im gleichen Augenblick. 30 Meter von deinem Boot entfernt. Dann weißt du, das ist ganz nah dran. Es ist wahnsinnig laut und einschüchternd, aber das Gute ist, und das wissen wir alle, die Blitze schlagen nicht in Boote ein. Also ganz, 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 ganz selten. Das Wasser ist einfach so viel besserer Leiter als der Mast. Deswegen geht das eigentlich ins Wasser rein. Aber trotzdem ist es beeindruckend. Und die größte Gefahr, die wir dann eigentlich hatten, war eigentlich, dass wir uns gegenseitig über den Haufen fahren. Weil der eine hatte die Strategie, ein bisschen gegen anzufahren. Der andere hat seinen Kurs gehalten. Und am Ende haben wir dann irgendwann gesehen, ein Boot ist 20 Meter vor dem anderen vor uns direkt hergefahren und es hätte fast gescheppert. Also das war ein bisschen risky. Und das war auch ein Learning, auf jeden Fall im Zweifelsfall nicht rausfahren, wenn man meint, man kriegt mit so einer Crew, also die eigentlich nur Urlaub wollen, so eine Gewitterfront ab, weil das ist einschüchternd ein bisschen.
Wie hat die Crew das dann weggesteckt?
In dem Augenblick alle ruhig, also die vertrauen ja eigentlich alle dir als Skipper und eine war ein bisschen seekrank, das war ein bisschen unangenehm und die andere, die hat sich so unter die Sprayhose, das ist so eine Haube, die man hochzieht, wo man durchgucken kann am Niedergang direkt, die hat sich da so runter verkrochen, das war so ihr Safe Spot. Also alle waren stark beeindruckt, aber so schnell das Gewitter kommt, so schnell ist es ja auch wieder vorbei. Und dann sind wir nach Fathi reingefahren auf der Insel Ithaca, da waren wir jetzt auch wieder. Und dann klart es auf und das Wetter wird gut und allen geht's gut. Jedes Boot hat seine eigene Geschichte zu erzählen gehabt. Das eine Boot hat sich dahin verkrochen, das andere dahin. Und dann kommst du abends an, machst das Anlegemanöver im Hafen und dann passiert was Wahnsinniges. Man fühlt sich wie neugeboren. Weil du hast was überstanden, was eine Riesenherausforderung war, was sehr, sehr einschüchternd war. Und ja, geil, wir leben noch. Ist alles gut gegangen. Und wir haben an dem Abend gefeiert, als ob es keinen nächsten Morgen mehr gibt. Also der eine hatte noch Geburtstag, der seinen 30. Geburtstag gehabt. Wir waren mit 30 Leuten auf einem Boot, haben dann eine Polonaise gemacht. Und es war dann einfach, am Ende war es ein Abenteuer, was wir nie vergessen werden, wo man ganz viel daraus gelernt hat und was alle zusammenschweißt, wenn man merkt, man bleibt cool und vernünftig. Das ist am Ende was Wertvolles gewesen.
Das hört sich nach einem großen Abenteuer mit glücklicherweise einem guten Ausgang an. Nachdem wir jetzt so viel über das Segeln geredet haben, möchte ich gerne ein wenig über dich reden und dazu wechseln wir mal in die nächste Kategorie, das Logbuch.
Logbucheintrag.
Woher kommt eigentlich deine Begeisterung fürs Segeln?
Das werde ich immer wieder gefragt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das meinem Opa zu verdanken habe. Der ist Seefahrer gewesen, früher, also ganz früher U-Bootskommandant und dann zivil hat er sich so einen Zweimaster gekauft und das war richtig verrückt. Der hat die ganze Firma da eingespannt, Glasgroßhandel hat er gestartet und dann hat er, die ganzen Mitarbeiter mussten dann teilweise das Boot ausschlachten und bauen. Es war ein Riesenkutter. Und das lag dann in Arnis meistens an der Schlei, die kleinste Stadt Deutschlands, wunderschön, gerade total abgesoffen leider. Da könnte man nochmal einen Spendenaufruf fast anzetteln. Ein wunderschönes kleines Örtchen.
Ja, also wir packen einfach einen Link in die Shownotes, da könnt ihr eure Spenden hinsenden.
Genau. Und da sind wir einfach öfter hingefahren mit der ganzen Familie und wir sind kaum rausgefahren. Ich bin da vielleicht ab und zu mit der Jolle rumgesegelt, aber dieses Plätschern im Hafen, dieses, wenn Wellen sich spiegeln an Bordwänden, die Gerüche, dieses Riesenschiff, ich glaube, das habe ich da lieben gelernt. Und das immer, wenn ich am Hafen bin, dann bin ich automatisch ein bisschen, bisschen glücklicher. Und ich glaube, das kommt daher. Mhm. Ich habe mich immer so ein bisschen so als so aus der Seefahrerfamilie gefühlt. Und dann lebt man das ja auch so. Ich habe dann später gerudert in der Schulruderregel, weil wir zu weit weg waren von den Segelrevieren. Und dann irgendwann habe ich durchgezogen und habe meine ganzen Scheine gemacht bei einer guten Freundin bei der Lübecker Segelschule. Ganz, ganz toll. Da habe ich ganz schnell meine Scheine durchgezogen und dann irgendwann ging es los mit Jobkündigen. Ich bin eigentlich ursprünglich Physiker, habe dann in Frankfurt gearbeitet, aber dann habe ich gedacht, das kann es doch nicht alles gewesen sein. Und habe dann ins Blaue reingekündigt eigentlich und habe dann nach und nach mit dem Segelmeer angefangen.
Crazy. Also das war 2014, das ist jetzt 9 Jahre her. Da hast du deinen Nagel als Physiker. Dann hast du deinen Job als Physiker an den Nagel gehängt und wirklich gesagt, ich starte jetzt was anderes. Und kurze Frage, wie alt bist du jetzt? Ich kann das total schwer einschätzen, weil wenn du 2014 schon als Physiker gearbeitet hast, also ich hätte dich jetzt so auf Anfang, Mitte 30 geschätzt.
Oh, 42.
42, ach schau an. Ja, hätten wir das auch geklärt, etwas indiskrete Frage. Und war dir, als du gekündigt hast, klar, was du machen möchtest?
Nee. Ich wusste, dass ich segeln will, dass ich das liebe und ich habe dann erste Turns, direkt ein Skipper-Training gemacht, damals bei Join the Crew, auch ein ganz, das war so damals so die, wo junge Leute zusammen sich finden und zusammen segeln gehen, ohne gewerblichen, kommerziellen Skipper, das war so das Tolle irgendwie und dann habe ich das gesehen und ich war komplett begeistert von dieser Art des Segelns und ich wusste, ich kann das so ganz gut, weil ich mit Booten gut umgehen kann und dann hatte ich eigentlich nur das Ziel, schnell Skipper zu werden, ohne jetzt irgendwie zu wissen, ob ich damit irgendwann mal was machen will. Aber ich wollte es einfach gerne machen. Weil, ja, du hast einfach, du kannst auch natürlich for free Urlaub machen, das ist auch eine Komponente. Du hast diese Verantwortung, das wollte ich dann sofort machen, habe ich das super schnell durchgezogen. Habe dann mit meinem Freund Remo den SKS auch direkt in Griechenland gemacht und dann haben mich dann eigentlich direkt Freunde angesprochen in Berlin, ja, Uwe, du hast den Schein. Lass uns mal einen Turn machen. Wir wollen segeln gehen. Ich kann das noch nicht so richtig. Und dann, ja, komm, wir vertrauen dir. Und dann haben wir Kroatien gebucht. 2 Wochen.
Aber das ist ja auch eine geile Diskussion. Ich kann das noch gar nicht richtig. Ah, ich vertraue dir. Ja, 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 okay, ja. Dann kann ich es doch.
Das war wirklich wild. Wir haben vorher noch da noch eine Tour gemacht als Mitsegler, Remo und ich, aber dann beide ins kalte Wasser. Eine Riesenjacht über 52 Fuß, also so 17 Meter für 11 Leute waren wir dann. Und die konnten fast alle nicht segeln, aber alle haben mir vertraut. Und dann lernst du es erst, ne? Wenn du alleine, wenn keiner mehr neben dir steht, ich war vorher bei den ganzen Skipper-Trainings, war ich immer extrem, ich will raus, ich will Action haben. Das ging mir alles viel zu langsam immer und habe mich immer gefragt, warum ist der Skipper jetzt so, warum ist er so ein Schisser? Warum können wir das nicht machen einfach? Und als ich das erste Mal da stand, keiner links, keiner rechts von mir, der mir sagt, das ist jetzt Quatsch und das ist gefährlich. Kroatien kann die Bora, die kann dich echt wegfegen, das ist auch Gewitter kann alles riskant sein, dann wurde ich echt zum Schisser erstmal, muss ich schon sagen. Riesen Respekt. Und du hast eine steile Lernkurve, weil du dann eben alles auf einmal viel intensiver lernst. Wenn du die Verantwortung hast, dann lernst du es richtig schnell. Ja, und so ging das los. Und dann haben wir mehrere Turns noch gemacht. Dann war ich in Berlin. Das war so meine Escape City. Da hatte ich ein paar Freunde, da habe ich dann angefangen zu gründen. Günstigste Hauptstadt in Europa wahrscheinlich aus dem Gründen. Und dann dachte ich, ich will mal ein bisschen mehr in die Übung reinkommen. Da habe ich dann im Wannsee, war ich dann Segellehrer in einer kleinen, ganz kleinen Segelschule.
Aber was hast du gegründet?
Naja, ich wollte was gründen erstmal. Also ich war erstmal wissenschaftlicher Berater. Ich wusste, ich will selbstständig arbeiten. Ich hatte keine Lust irgendwie 9-to-5 und ich wusste noch nicht, was ich mache. Ich bin dann auch in so eine Community reingekommen, in die Factory damals. Hat mich die liebe Caroline, eine andere Caroline, mit reingeholt. So eine Gründer-Community, das war toll, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war erstmal noch Berater und dann habe ich, also im technischen Umfeld, und dann mit dem Segeln, da dachte ich, ja, ich bin einfach Jollensegler und mache hier so ein bisschen Aushilfssegellehrer. Und da habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und das hat mir damals schon so gefallen. Es geht ja nicht um Highspeed-Segeln, sondern Zeit totschlagen auf dem Wasser und ein bisschen segeln. Und du kommst immer ins Reden, du lernst die Leute sehr gut kennen einfach. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, du krass, du gehst auch Dickschiff, so nennt man das auch, in große Yachten segeln im Mittelmeer, nimm uns doch mal mit. Und die sagte, ja gut, ich bin jetzt leider nicht so reich, dass ich das finanzieren kann, aber wenn ihr das Boot bucht und mich freihaltet sozusagen, klar, gerne. Und dann habe ich eigentlich gesehen, wie viel Spaß das macht, wenn man das Ganze eben wirklich selbst macht und Turns organisiert. Da haben wir das immer mehr gemacht mit Freunden, einfach so Privatflottillen. Und dann erst durch dieses Erlebnis mit Victor, damals auf dem Ärmelkanal, und wir uns so gut verstanden haben, haben wir dann so rumgesponnen. Wir wollen kein Reiseveranstalter werden, wir wollen kein, hier, du buchst dich irgendwie ein, sondern wir wollen ein Verein oder eine Community sein, wo wir Matchmaking machen und wo wir einfach die richtigen Leute zusammenführen. Und das war dann so die Geburtsstunde. Auch noch keine Idee, wie man damit eigentlich Geld, oder wie man dann ja davon leben kann. Und das hat sich dann erst so mit der Zeit aufgebaut. Aber ich habe da lange Zeit auf schmalem Fuß gelebt.
Mhm. Das war 2018, als dann die Soul Sailing Crew offiziell gegründet wurde. Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass es einfach sozusagen so ein Prozess war. Ihr habt einfach gemerkt, hey, es ist voll cool, als Skipper freigehalten zu werden und dadurch Segeltrips zu machen. Also das heißt, du verdienst damit nichts, aber du kannst segeln gehen, ohne dass du dafür was zahlen musst, weil die restliche Crew, die durch dich segeln kann, das Segelerlebnis erleben kann. Und du dann als Skipper kannst du da einfach dann quasi mitmachen. Und das war dann so ein bisschen die Blaupause für die Soul Sailing Crew, oder wie muss man sich das vorstellen? Was ist die Soul Sailing Crew? Vielleicht kannst du das mal so auf den Punkt bringen.
Eigentlich ist es ein immer größer gewordener Freundeskreis. Also ich habe da natürlich auch Skipper-Kollegen gehabt oder Freunde, die das Gleiche gemacht haben. Und ja, die Idee war dann irgendwie, wir haben uns ja auch angeguckt, wie andere Organisationen das machen. Und ich habe das auch selbst erlebt. Das Problem ist immer, wenn die größer werden oder dann eben mehr machen, dann gibt es immer irgendwelche professionellen, Anführungsstrichen, Skipper, die das nonstop durchgängig machen, so 5 Wochen am Stück. Und ich habe mich immer gefragt, wie soll das gehen? Ich habe das mal 2 Wochen gemacht und war völlig fertig. Es gibt so einen Spruch, die letzte Crew ist immer die beste. Wenn du Freitagabend, Abschiedsabend machst mit deiner Crew, du bist Teil der Crew gewesen, du hast dich gut verstanden, du hast neue Freunde gewonnen, dann brauchst du erstmal ein paar Tage oder eigentlich Wochen, um das Positive auch zu verdauen. Du hast so viele neue Kontakte. Und wenn dann am nächsten Morgen eine neue Crew kommt, die du noch gar nicht kennst, und die erwarten dann, dass du komplett wieder das Gleiche abspulst. Also ich finde, ich könnte das nicht. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen einfach nur Freizeitskipper sein und wir wollen das möglichst vielen ermöglichen. So ist das eigentlich entstanden. So haben wir dann die Plattform gegründet. Eigentlich geht's, ja, wir sind kein Veranstalter, sondern wir sagen Skipper Ben oder Skipper Eva war jetzt gerade in der Bretagne. Sie hat Lust, in die Bretagne zu segeln. Wer möchte mitkommen? Und dann geht's ums Matchmaking. Und das ist das Wichtigste, was wir gelernt haben, die Erwartungshaltung. Nicht, dass einer sich einbucht von wegen, ja, das ist jetzt ein Trip, da buche ich mich ein, da habe ich jetzt recht mit dabei zu sein, ihr müsst mich jetzt mitnehmen. So machst du das mit Freunden ja auch nicht. Sondern wir sagen immer, das Wichtigste ist zu Anfang, wir beschreiben das ganz genau. Oder der Skipper oder die Skipperin beschreibt das. Und dann sollte ganz genau drinstehen, will ich ganz viel segeln, will ich ganz viel feiern, will ich dies und das, ich will auch mal einen Landausflug machen, muss da drinstehen. Und dann bewerben sich die Leute, dann quatscht man kurz, klärt Fragen. Und wenn man merkt, cool, die Erwartungshaltung passen, dann wird es eigentlich immer perfekt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, dass Leute unglücklich sich falsch irgendwo einbuchen. Wenn die unglücklich sind, sind die anderen auch, dann ist es alles schwierig, ne? Und wenn man das eben so individuell lässt, und das ist so, finde ich, das Wichtigste, dann wird das immer magisch. Also es muss nicht immer sein, dass hinterher alle Freunde sind, aber zumindest ziehen alle an einem Strang. Und es entstehen immer super viele Freundschaften. Genau, und dann es ist dazugekommen noch Bootsvercharterung, also um irgendwie davon leben zu können, haben wir das damit reingenommen. Und Skipper-Ausbildung, das habe ich gemerkt, ist mir auch mit am wichtigsten geworden, weil ich will nicht so viele Turns machen, ich mache nur ein paar. Aber das Schönste ist eigentlich, wenn man sieht, wenn jemand sein Skipper-Debüt gibt. Jetzt auch gerade bei der Flottille, dann entsteht eine ganz eigene Dynamik, weil die natürlich auch super, super on fire sind und die Crew ist mit eingespannt, und das ist eigentlich das Schönste, dieses Empowerment vom Mitsegler zum Skipper. Das heißt, wir machen dann SKS-Turns, wir machen Skipper-Trainings und wollen eigentlich, dass idealerweise alle irgendwann so entspannt segeln und sich nicht anschreien oder sonst was und Spaß haben, die Natur und das Meer so genießen können. Das ist so ein bisschen die Mission.
Ich muss zugeben, als ich zum ersten Mal von eurem Konzept gehört habe, habe ich so ein bisschen gedacht, das erinnert mich an eine Zeit, die ich früher noch aus Surfcamps kenne, wo man als, wenn man da arbeitet, als Studi angeboten bekommt, hey, ihr könnt hier einfach Surfcamp machen und man verdient halt irgendwie einen Apfel und ein Ei am Tag und soll sich einfach freuen, dass man da sein kann. Und das hat für mich auch funktioniert, ne? Ich hätte das auch umsonst gemacht, weil es ging mir einfach darum, da zu sein. Aber man hat schon immer wieder gemerkt, es entsteht schon wirklich so ein Konzept, bei dem einfach grundsätzlich die Leute dann einfach umsonst arbeiten müssen, weil die Preise dadurch natürlich so gedrückt werden und es irgendwie normal wird, dass die Leute, die das dann erleben wollen, dann einfach nicht bezahlt werden. Und ich weiß, dass da auch viele dann irgendwie unglücklich mit waren und es dann doch immer mal wieder kommt, dass man sagt, ey, du bist jetzt hier auch zum Arbeiten und jetzt sind die Wellen zwar geil, aber jetzt muss man sich auch um die Gäste kümmern, und was ja auch richtig ist. Es ist dann schon manchmal so was, dass man so ein bisschen dachte, ey, was ist denn hier los? Wir sind doch eigentlich jetzt nicht bezahlt und trotzdem muss man jetzt irgendwie arbeiten. Und als ich zum ersten Mal von eurem Konzept gehört habe, habe ich schon mich gefragt, es klingt cool, soulmäßig so, ne? Also wir machen das jetzt wirklich zum Spaß und wirklich um den Geist des Segelns zu erleben, um es vielleicht auch so mal zu übersetzen. Aber ist es das wirklich oder könnte das auch eine ganz gute Ausbeute von jungen Skippern und Skipperinnen sein, die einfach froh sind, überhaupt das machen zu können, aber quasi um ihre Bezahlung auch für die Verantwortung und so betrogen zu werden?
Oh, ja, okay. Puh,
ich challenge dich jetzt mal mit diesem Gedanken, den ich am Anfang hatte. Also
ja.
Mittlerweile kenne ich euch ein bisschen besser und kann da gleich noch was zu sagen. Aber was sagst du, wenn dir jemand das so vor den Bug knallt?
Also das ist für mich sehr schwer, es mir jetzt mal vorzustellen, weil die Leute, die bei uns sind, also ich habe noch keinen getroffen, der jetzt irgendwie Geld haben möchte oder so, sondern die sind eigentlich alle heiß darauf zu segeln. Und wir haben eher das Problem, dass wir auch aussuchen müssen, wer darf jetzt sozusagen skippern. Weil also, ja, ich habe das Gefühl, die meisten wollen das unheimlich gerne machen, weil sie sich auch nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie die gemeinsam Urlaub machen. Also ich habe das nie anders erlebt, keine Ahnung. Mhm. Du müsstest mal alle Skipper fragen, ob das jemand so, also jeder macht das ja freiwillig. Und das ist, finde ich, auch deswegen so wichtig, dass du nicht sagst, du machst das für Geld, sondern es ist auch dein eigener Urlaub. Und die Leute arbeiten ja alle. Das heißt, sie haben den ganzen Urlaub und alle versuchen irgendwie noch mehr Urlaub rauszupressen oder nehmen unbezahlten Urlaub, damit sie mehr segeln können. Mhm. So kenne ich das eigentlich. Ja. Ich finde das selbst, deswegen habe ich das Konzept so gemacht. Es gibt auch bestimmt Berufsskipper oder Gewerbliche, die das 10 Wochen im Jahr am Stück machen, die happy sind. Ich bin nicht so drauf und mich hat es immer gestresst, wenn andere eine Dienstleistermentalität oder sagen, hier, Skipper, mach mal oder so. Ich fühle mich viel wohler, wenn ich sage, ich bin Teil der Crew, ich werde nicht bezahlt, wir wollen zusammen Urlaub machen. Ich zeige euch gerne das Segeln, aber andere Sachen erwarte ich auch. Also bei uns sind die Crews super aktiv und übernehmen die ganzen Aufgaben gerne, sodass da eigentlich eine richtig schöne Mischung, eine freiwillige Mischung entsteht. Und der Skipper ist ja auch gleichzeitig, oder die Skipperin ist ja gleichzeitig auch King, also nicht King, also kann ja sagen, was sie machen möchten. Das heißt, wir haben ja keine Vorgaben. Mhm. Wenn du machst deinen eigenen Turn, dann sagst du, ja, du willst so und so viel segeln, du kannst auch chillen. Du musst es hinterher nur dann für gerade stehen, wenn du den Leuten versprochen hast, du segelst um die Welt und dann bist du doch nur bis Mallorca gekommen. Mhm. Dann musst du natürlich dafür gerade stehen. Aber das ist eigentlich, manche haben zu Anfang noch ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Mindset. Deswegen finde ich es immer gut, wenn alle einmal mitsegeln waren, das kennen. Die denken dann, oh, ich werde freigehalten, jetzt muss ich voll abliefern. Ich muss jetzt hier, wie du es gerade beschrieben hast, ich spreche dann mal mit denen und sage, hey, das ist kein Job. Die Crew weiß das, das steht auch vorher in den Vereinbarungen. Also wir dealen das ja sozusagen aus zwischen Skipper und Crew. Du willst auch Urlaub haben und du hast Verantwortung nonstop. Und deswegen bist du auch morgens nie ganz so ausgeschlafen wie die anderen, wenn du frei ankerst, weil du immer mal so ein bisschen was hörst. Du bist immer so, ein Auge ist immer so halb auf blauer Stellung, deswegen ist das so eine Balance, ne? Aber ich glaube, alle machen das aus Leidenschaft und würden es am liebsten mehr machen. Ich warne immer alle davor. Nein, macht es nicht zu oft hintereinander, weil dann macht es dich einfach fertig, wenn du immer die schnellen Crewwechsel hast. 2 Wochen zu segeln mit der gleichen Crew ist kein Problem. Aber so freust du dich eigentlich immer wieder auf den nächsten Trip.
Hm. Ja, ich habe tatsächlich auch mit einer Skipperin darüber gesprochen, aus eurer Crew. Und deswegen, ich sagte ja schon, ich kann dazu was sagen, weil ich habe sie das gefragt und habe gesagt, es klingt für mich so, wie siehst du das? Und dann hat sie gesagt, nee, ich kann ja auch als Skipperin mich entscheiden, einfach für irgendeinen Charteranbieter zu arbeiten, wo ich bezahlt werde und dann halt, wie du schon gesagt hast, so 10 Wochen am Stück einfach durchskippere. Aber das ist ja genau der Spirit, den ich nicht möchte. Wie du es schon gesagt hast, ich möchte Urlaub haben, ich möchte nicht die Dienstleisterin sein, wo dann auf einmal 10 Leute kommen und sagen, ja, wir haben dich jetzt hier gebucht, jetzt mach mal für uns und die ganze Zeit so eine Erwartungshaltung haben von All-Inclusive werde ich durch die Gegend gesegelt, sondern wo man wirklich sich als Crew abstimmt, man ganz transparent die Kosten teilt und so weiter und so fort und wirklich sagt, ey, wir sind hier ein Team, ich habe den Führerschein, ich kann fahren, aber insgesamt ist das hier wirklich eine gemeinsame Aktion und nicht ich bin euer bezahlter Taxifahrer. Ne? Ja, sagen wir es mal so, im übertriebenen Sinne.
Ja, das ist
und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise, weil das bedeutet ja auch für die Rolle der Mitsegelnden, ich kann mich da jetzt nicht hinsetzen und zurücklehnen und einfach die Füße hochlegen und sagen, ja, ist mir alles jetzt scheißegal, ich habe es ja bezahlt, sondern man ist Teil der Crew im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Man gehört jetzt mit dazu und man ist mit für den Erfolg der Sache verantwortlich. Man hat sich quasi gemeinsam auf ein Abenteuer begeben und sich darauf geeinigt, jeder von uns bringt ein, was nötig ist, was er oder sie kann. Und dieses schöne Expectations versus Agreement. Es geht nicht darum, dass jeder irgendwie mit eigenen Erwartungen reingeht, sondern man trifft vorher ein Agreement. Das sind unsere Erwartungen und die passen zusammen. Und das ist unser Handshake, den wir vorher machen, indem wir unsere Vorgespräche führen. Wir wollen alle dasselbe und das macht diese Schicksalsgemeinschaft aus. Und das finde ich eine sehr geile Herangehensweise an solche Segeltrips. Wir müssen uns jetzt trotzdem mal wieder von diesem Konzept lösen. Ich glaube, wir haben das jetzt verstanden. Was ich noch als letzten Punkt in dieser Kategorie klären möchte, du lebst seit 2 Jahren als Nomade.
Na klar, dass das auch nochmal auf den Tisch kommt. Ja, ich werde immer wieder gefragt und irgendwann muss ich sagen, ja, du, wenn ich ehrlich bin, ich bin seit 2 Jahren Nomade, ja.
Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht dein Leben aus?
Oh, schwer, das ein Standardtag zu sagen. Ich habe 5 Jahre in Berlin gelebt und dann irgendwann war da Schluss. Da habe ich erstmal auf meinem Boot gelebt. Ich hatte ein Segelboot in Holland. Das habe ich aber nach einer Saison verkauft, weil es ein bisschen zu schrottig war. Ja, wie sieht das aus? Ich muss nicht immer reisen. Ich muss das gar nicht haben. Ich mag auch meine Base so zu haben. Ich habe jetzt aber eher viele Bases. Also ich habe in Berlin eine große Base, einen großen Freundeskreis. München, jetzt war ich gerade in Nürnberg, da habe ich einen Stammtisch gemacht. Also ich reise einfach viel rum. Wenn wir irgendwo segeln, dann, jetzt habe ich gerade einen Roadtrip nach Griechenland mit Auto und Camping-Equipment gemacht, dann war ich da 2 Monate ungefähr, habe da 2 Turns gemacht, bin jetzt, wenn das Wetter perfekt ist und ich in der Natur sein kann, dann campe ich gerne, habe ein riesen Zelt, wo ich drin arbeite, ich kann von überall aus arbeiten, mein Lieblingsplatz zum Arbeiten ist die Hängematte, dann ist es auch mal Airbnb oder kleine Hotels in Griechenland, in der Nebensaison zahlst du da 30 Euro die Nacht. Im Winter, die letzten 2 Winter haben wir auf Teneriffa verbracht. Da haben wir so ein Community-Haus gemietet, ganz im Norden. Das war günstiger als, das ganze Haus hat 700 Euro gekostet. Da haben uns immer mehr Freunde besucht. Also wenn du an schönen Orten bist, bist du nie einsam. Hm. Und wenn du Segler kennst, sowieso nicht. Und das ist eigentlich wunderschön. Ich will auch gerne irgendwo sesshaft sein, werde das auch bald sein, denke ich. Ich suche noch nach dem perfekten Spot, möglichst natürlich wassernah. Aber solange möchte ich nicht irgendwo wohnen, wo ich es nicht fühle, sondern bin da lieber flexibel.
Hm. Sehr schön. Ja, es klingt nach, auch das wieder, klingt nach einem Abenteuer. Wir springen mal in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Jetzt haben wir über ein Thema gesprochen, was für mich ein absoluter Abgrund des Segelns sein könnte, nämlich ganz viel über das Thema Crew. Und du beschreibst das ja die ganze Zeit mit höchsten Tönen und wie tolle Freundschaften da entstehen können. Ich kann mir das aber auch als absoluten Albtraum vorstellen, wenn man auf einem Boot landet, wo die Crew nicht harmoniert, wo vielleicht der Skipper auch irgendwie rumbrüllt oder ähnliches. Hast du das mal erlebt? Hast du mal einen Turn gehabt, wo du wirklich gesagt hast, es war Hölle auf diesem Boot?
Nee, zum Glück nicht. Nee, wir haben mal einen Extremfall erlebt, da mussten wir einmal einen verabschieden. Nicht auf See.
Über Bord gegangen, tschüss, sorry, es passt leider einfach nicht, das nicht, musst du verstehen.
Ja, genau, im Einvernehmen, sorry. Nee, nicht auf See, sondern im Hafen, das kann mal aber passieren.
Also im Hafen wurde schon klar, das wird nichts? Oder
nein,
seid
nein,
ihr
wir sind gesegelt und dann nach einem Tagesschlag und dann gab es in der Nacht Zwischenfälle mit diesem Typen und da haben wir einfach gesagt,
was für eine Art von Zwischenfällen, wenn ich fragen darf?
Also wir waren zwei Boote und ich hatte ein Boot und ich sage jetzt keinen Namen, eine junge Skipperin. Mhm. Und ja, da war so ein Typ, der hatte nachts einfach mehrere Male so eine Grenze überschritten, dass er sie sexuell beleidigt hat, kann man so sagen. Ne? Der hat einfach was gesagt, was er sagt, nicht böse gemeint hat, aber sie gekränkt hat und die ganze Crew hat dann gesagt, also das ist ja auch das Wichtige so im Umfeld, dass dann so, hey, was war das denn jetzt? Bist du betrunken oder hast du einen Aussetzer? Und wenn das immer nach 3 Stunden nochmal aus dem Nichts herauskommt, dann hat sie einfach gesagt oder sagen müssen, das Vertrauensverhältnis, ich muss jedem vertrauen, sonst kann ich ja nicht sicher mit dem segeln, ist nicht mehr da, ich will den nicht mehr. Und die anderen haben es auch alle gesagt. Und dann mussten wir natürlich auch diskutieren, nehmen wir ihn jetzt auf? Weil so eine Entscheidung darf man sich niemals darf man niemals leicht fällen. Das ist eine ganz starke Kränkung natürlich auch für so eine Person. Ist am Ende wahrscheinlich auch ein Trauma. Aber ja, das ist ein einziges Mal vorgekommen unter Tausenden von Meilen, die wir gemacht haben und Turns. Das kann man manchmal vielleicht nicht ausschließen. Aber das Wichtige ist eben, dass man vorher sich überlegt, was will man nicht. Und auch, dass die Skipper sind schon sehr, sehr wichtig. An Bord. Die sind jetzt nicht so Kommandeure in dem Sinne, aber die sind Moderator und geben Vibes vor. Und es ist ein kleines Soziologiestudium, jeder Turn. Menschen können sich so und so verhalten. Und wenn die in einem positiven Rahmen sind und vertrauensvoll sind, wo es nicht um Ego, man muss eigentlich nur schauen, dass das Ego keine Rolle spielt und ein gutes Setting da ist. Und dann kehren die Leute das Beste aus sich raus.
Hast du da so ein paar Tricks im Ärmel, wo du sagst, ey, ich kenne so die miese Peter, die irgendwie die Stimmung runterziehen können oder Leute, die alles zerreden oder Leute, die halt irgendwie Witze unter der Gürtellinie machen, wo du so deine Methoden hast, wo du sagst, alles klar, ich kann die Person jetzt schon schnell einschätzen, so und so, mit der muss ich jetzt so und so umgehen, um quasi Gefahr zu vermeiden.
Ich glaube, man muss ein Gefühl dafür haben, ob jemand Unterstützung braucht, ob jemand eine Bremse braucht. Und wenn einer einfach es kann ja auch einfach sein, dass er sich immer zu sehr in den Vordergrund spielt. Ich will jetzt steuern und so. Ja, dann merkt man, der ist unterfordert, dann gibt man dem vielleicht größere Aufgaben, die er dann vielleicht auch mal irgendwann nicht mehr ganz schafft, aber dann ist der eingebunden. Und dann musst du einfach mal dafür sorgen, dass er sich auch in anderen Aufgaben vielleicht beteiligt, die er nicht so gerne macht. Das regelt sich dann eigentlich immer ganz gut. Es gibt manche, die sind einfach zu schüchtern, die muss man ein bisschen supporten. Also ich glaube, ich wäre nicht so ein guter Psychologe an Land, oder jemand, der so Gruppen so gut zusammenhält, aber an Bord haben alle schon so einen Respekt. Und irgendwie ist der Skipper automatisch schon so der halbe Messias. Und wenn man dann gute Vibes hat, dann nehmen die das eigentlich super schnell an.
Hattest du schon mal die Situation, dass du das Gefühl hattest, irgendjemand hat dich als Skipper nicht respektiert und ist da vielleicht irgendwie so, hat dich viel angezweifelt oder keine Ahnung, so ein bisschen deine Stellung als Skipper irgendwie angesägt?
Ja, ich hatte das einmal, da musste ich dran denken. Also wir haben eigentlich den Grundsatz, es ist immer gefährlich, wenn jemand an Bord ist, der nicht Skipper ist oder Skipperin ist und mehr Erfahrung hat. Weil faktisch bist du dann eigentlich auch gar nicht richtig Skipper. Denn also wenn ich jetzt bei einem Anfänger mitsegeln würde und ich sage, alle sagen vorher, ich halte mich total zurück, du bist Skipper, du kannst alles entscheiden. Wenn es gefährlich wird, spätestens wenn ich Schiss kriege, greife ich natürlich ein. Und wenn ich das nicht machen würde, würde jedes Seegericht mich verklagen und sagen, ja, du hättest es besser wissen müssen. Das heißt, man ist sowieso in der Verantwortung. Und insofern hatte ich auch mal den Fall, das war auch vorher klar, dass das nicht ganz cool ist, mit einem, der schon weiter ist. Und es war einfach nur anstrengend, weil er immer gesagt hat, ich will es aber so machen, ich will es aber so machen, ich will es aber so machen. Und die Crew, du musst dann immer doppelt und dreifach erklären, warum man das jetzt aber so machen will. Das hatte ich ein einziges Mal, aber in der Regel, ich finde es eher cool, wenn Leute sich dann trauen und einbringen und sagen, hey, warum machen wir das jetzt so, die anderen machen das so und so. Dann habe ich gesagt, jetzt gerade nicht, jetzt machen wir ein kurzes Manöver, lass uns mal kurz machen, danach diskutieren wir. Manöver, ja. Man lernt auch, dass man auch irgendwie segeln Konfrontation mit der Realität, man muss auch funktionieren. Aber dann, hey, lass uns drüber sprechen, finde ich gut. Ich lerne auch dazu. Ich sage immer, ich mache das jetzt so und wir müssen das jetzt so schnell machen, damit es funktioniert. Ich habe aber nicht das Beste, immer die beste Lösung. Wenn ihr was Besseres wisst, können wir gerne drüber sprechen.
Ja.
Also ich lerne immer noch auf jedem Term was dazu.
Sehr schön. Ja, das sind jetzt sehr, sehr viele spannende Einblicke in das Segeln, die mir große, große Lust darauf machen, segeln zu gehen. Und jetzt kommt der ganz spannende Punkt für euch alle. Das werden wir tun. Uwe und ich werden zusammen segeln gehen und das wollen wir nicht alleine machen, sondern wir wollen eine Helden der Meere Community Flottille machen. Wir haben da jetzt schon etwas länger dran geplant und vielleicht leite ich da mal ein, wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist. Und zwar der Name Eva als Skipperin ist eben schon ein, zweimal gefallen und genau diese Eva war es auch, die sich für einen der Helden der Meere Freitauchkurse angemeldet hat, die ja seit jetzt Ende 2023 stattfinden. Und die meinte, ey Chris, ich bin total begeisterte Skipperin und ich bin bei der Soul Sailing Crew, die sind so mega cool. Und das war auch genau die, mit der ich dann natürlich gesprochen hatte. Und die dann sagte, ey, können wir da nicht auch ein Helden der Meere Event machen? Was meinst du? Und dann habe ich gemeint, Segeln, ja, wäre eigentlich natürlich schon mal irgendwie spannend. Ich habe selber ehrlich gesagt total Schiss, dass ich die ganze Zeit seekrank bin. Aber habe dann gesagt, ja klar. Warum nicht? Lass uns das machen. Und wir sind jetzt mittlerweile, warte mal, wann haben wir angefangen zu planen? Das muss irgendwie im Juni, Juli gewesen sein. Also wir sind jetzt eine ganze Weile am Planen, haben viele Meetings, ein immer länger werdendes Google Doc erstellt, wo wir diesen Trip planen. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist es spruchreif. Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, Uwe, was erwartet uns?
Uns erwartet eine Helden der Meere Flottille in Griechenland. Wir haben uns auf das Revier Saronischer Golf ab Athen.
Also zum Beispiel auch Hydra mit
zum Beispiel
dabei.
Auch Hydra entschlossen. Und es wird Ende September losgehen für eine Woche.
Genau, also das Datum steht jetzt, glaube ich, schon fest. Es wird der 28.09. bis zum 5.10. gehen. Und bevor wir jetzt aufs Datum eingehen, der Saronische Golf, nimm uns noch mal ganz kurz mit und schreib mal in 5 Sätzen, was ist das für ein Gebiet?
Es ist ein Segelrevier, was komplett einfach typisch griechisch ist. Du hast die komplette griechische Infrastruktur, also die gemütliche kleine Häfen, Fischerhäfen, du hast schöne Buchten. Gleichzeitig hast du das quirlige Athen mit sehr guten Verkehrsanbindungen. Ja, also für mich ist es das Heimrevier. Es ist das Revier, wo ich am häufigsten segel, weil ich kenne ungefähr jede Bucht. Manche sagen schon mal, Uwe, der Heimscheißer, der segelt immer im selben Revier. Ich erkunde auch zwar gerne neue, aber das ist einfach ein perfektes Revier. Es ist anfängerfreundlich, das ist sehr gut geschützt, weil du überall Inseln hast. Das heißt, du hast nicht übertrieben viel Seegang. Man kann, wenn man will, kann man auch mal weiter raussegeln, um ein bisschen mehr Action zu haben. Aber du hast wunderbare Häfen, du kannst an vielen Stellen ankern. Wir kennen mittlerweile echt coole Leute, die eine Taverne haben, wie zum Beispiel im Poros, und uns wirklich mit offenen Armen empfangen. Und du hast das Gefühl, wir sind die besten Freunde von Michael zum Beispiel. Das ist einfach schön, wie zu nach Hause zu kommen. Ja, und das ist das Revier, wo man auch Flottillen organisieren kann mit mehreren Booten.
Und jetzt haben wir uns Ende September, Anfang Oktober rausgesucht. Ist das überhaupt noch eine geile Zeit, um
das
zu sehen?
Chris, das ist die beste Zeit. Ich war ja gerade im Oktober, Ende Oktober noch da. Und ich habe mich gefragt, warum ist das hier nicht rappelvoll? Das ist die beste Zeit. Es ist nicht mehr so heiß, was in Griechenland ein Problem sein kann, im Juli, im August. Für mich eigentlich zu viel. Du hast perfekte Segelbedingungen. Das Wetter ist sehr stabil. Also wer jetzt Ostsee oder sonst was kennt, der träumt wahrscheinlich davon, mal so einen Segelsommer zu haben.
Wasser ist noch warm genug?
Das Wasser ist sehr warm, ja. Das ist halt der Vorteil im Spätsommer. Im Frühjahr ist das genau das Gegenteil.
Okay, und das heißt 28.09. bis 5.10., also eine Woche zusammen unterwegs. Wie viele Boote kriegen wir da zusammen in so einer Flottille?
Wir begrenzen das eher meistens, dass wir sagen, wir entscheiden vorher, was du natürlich möchtest. Das ist noch einen privaten Charakter, dass man das Gefühl hat, man kann auch jeden kennenlernen. Wir haben das Ganze ja schon mit 10, 11 Booten gemacht, aber mein Gefühl sagt, so um die 5 Boote wäre vielleicht eine schöne Größe. Ich würde es auch schon mit einem Boot mit dir machen, das wird schon lustig.
Das wäre auf jeden Fall auch schon großartig.
Ist egal.
Ja. Wir machen es zur Not auch mit einem Boot.
Ja.
Aber auf ein Boot passen wie viele Personen?
Es kommt darauf an, welche Boote wir nehmen. Aber das Einfachste ist, glaube ich, wir nehmen 4 Kabinenboote. Das heißt, das sind so 45 Fuß, also 15, 16 Meter Boote. Und dann passen 8 Leute drauf. Wir machen meistens so, dass wir 6 Mitsegler mitnehmen und plus Skipper, dass man zu siebt, dann ist das Boot nicht ganz voll und noch ein bisschen mehr. mehr Space und ja, genau.
Wer kann da alles mitmachen? Muss man irgendwas können? Muss man irgendwas mitbringen?
Nein, eigentlich nicht. Also die Motivation muss stimmen, also der Wille muss da sein und das Wissen, dass man auf, das ist so ein bisschen so wie Camping ist, aber auf dem Wasser. Das heißt, man teilt sich eine Doppelkabine, man guckt vorher so ein bisschen, mit wem man sich gut versteht, wer schnarcht nicht, Männlein, Weiblein getrennt in der Regel. Und wenn man darauf Lust hat, sich ein bisschen einzuschränken, man hat aber allen Luxus eigentlich dabei, abenteuerlustig ist, dann los geht's. Wir sprechen ja vorher immer noch oder klären Fragen. Das ist auch wichtig, wenn man da Ängste hat. Aber ich find's toll, wenn Leute damit anfangen, weil die meistens am begeistertsten dann sind.
Ja, und, ja. Ja, das war auch genau der Grund, weshalb ich jetzt gesagt habe, ich glaube, die Soul Sailing Crew ist vielleicht genau die richtige Crew, um so ein Helden der Meere-Event zu machen, weil wenn ich segeln möchte, und so schätze ich auch die Meeresenthusiasten, die diesen Podcast hören, ein, dann geht es darum, wirklich das Segeln kennenzulernen, sich nicht hinzusetzen und irgendein Skipper fährt da quasi sein Programm ab und man schaut staunend zu, sondern du hast mir gesagt, nee, die Leute, die werden selbst wirklich als Crew eingespannt, die stehen mit am Steuer, die lernen wirklich in dieser Zeit das Segeln. Am Ende gibt's jetzt keinen Schein oder so, das ist keine Ausbildung, aber man hat wirklich das Segeln kennengelernt, man hat selber mitgemacht, man ist Teil der Crew, man ist eingespannt und das Ganze aber trotzdem in einem maximal entspannten Setting, wo niemand muss, wenn er nicht kann oder ähnliches. Also ich finde es irgendwie wirklich eine perfekte Situation, um da reinzukommen. Aber auch für Leute, die sagen, ich segel schon Ewigkeiten, ich bin selber Skipper, könnte es spannend sein.
Absolut. Also wir nehmen einige Skipper von uns natürlich, die das schon kennen, das Konzept. Das wird einfach für mich ein bisschen zu anstrengend. Aber wir haben auch potenziell ein, zwei, drei vielleicht Plätze offen für neue Skipper. Wenn, ja, also meldet euch, wenn du da Erfahrung hast oder Lust hast, dann telefonieren wir und schauen, ob deine Skills ausreichen. Wir können dann auch mal so noch mal so ein kleines Meeting machen. Genau, also ich bin da, haben wir letztes Mal auch so gemacht. Wir haben ja schon mal so eine große Flottille gemacht mit den Segeljungs. Da haben wir auch drei neue Skipper, glaube ich, aus deren Community genommen. Es hat super funktioniert. Ja,
finde ich perfekt. Falls hier Skipper dabei sind, die Lust haben, dort auch ein Boot zu skippern, das ist durchaus möglich. Meldet euch. Und letzte Frage, wer jetzt sagt, wow, mega, ich habe jetzt schon schweißnasse Hände, ich will unbedingt dabei sein. Wie kann man mitmachen? Wie kann man da teilnehmen? Wie kann man sich bewerben?
Ja, wir werden den Prozess, wissen wir jetzt noch nicht ganz haargenau, aber wir werden irgendwann, wenn wir den Startschuss geben, sagen, Bookings are open, nicht Bookings, sondern Bewerbung.
Eigentlich. Ich glaube, das ist dann schon passiert. Also das dauert jetzt noch ein paar Wochen, bis das veröffentlicht wird. Wenn ihr euch die Folge jetzt anhört, sind die Bookings open.
Okay, okay.
Die findet ihr in den Show Notes. Ja,
dann klickt auf den Link, auf dieses Bewerbungsformular und sagt einfach ehrlich, wer ihr seid. Beschreibt euch, worauf ihr Lust habt. Und in aller Regel bist du dann dabei.
Sehr cool.
Wir müssen uns das vorbehalten, dass wir sagen, ja, da müssen wir nochmal eine Rückfrage stellen, passt das wirklich? Hast du vielleicht noch Fragen? Dann sind wir natürlich auch offen, alle möglichen Fragen zu beantworten. Wir werden auch noch ganz viele Infos bereitstellen für Standardfragen. Und dann freuen wir uns auf die Bewerbung und dann werden wir nach und nach die Plätze vergeben.
Ja. Und das ist genau der Punkt. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. Ich habe jetzt, nachdem es mit diesen Freitauchkursen losging, so einen Spaß daran, mit der Community zusammenzukommen und wirklich nass zu werden, wirklich diese abenteuerlichen Sachen in den Meeren, im Wasser zu erleben. Und deswegen würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn wir da wirklich eine mega Flottille auf die Beine stellen, wo die ganzen Leute aus dem Podcast, das ist so cool, weil uns alle verbindet, diese Leidenschaft für den Ozean, wenn wir zusammen da durch den, wie heißt der Golf?
Der Saronische Golf.
Durch den Saronischen Golf segeln. Ich habe da mega Bock drauf und ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch dabei sind. Also bewerbt euch fleißig unter dem Link. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, wie viele da zusammenkommen und dann hoffe ich darauf, dass wir uns alle zusammen mit Uwe und noch ein paar weiteren Skipper, ich will nicht zu viel versprechen, aber es gibt vielleicht noch die ein oder andere bekannte Person, die auch schon angedeutet hat, oh, da würde ich aber auch gerne mit dabei sein, die ihr auch alle kennt, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber wir müssen erstmal abwarten.
Also, ich weiß aber gar nicht, ob du das jetzt hören willst, aber der eine oder andere oder die eine oder andere wird sich bestimmt auch freuen, dich dann auch mal kennenzulernen.
Ja, natürlich.
Wenn wir da mal ein Lagerfeuer in eine schöne Bucht machen, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit in der ganzen Woche, Ich hoffe, dass wir das so gemütlich gestalten, dass wir uns wirklich alle kennenlernen können.
Absolut, absolut. Ich glaube, darum geht es ja, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und ich als Ozean-Enthusiast freue mich über euch als Ozean-Enthusiasten. Und das wird eine mega Erfahrung. Das merke ich jetzt bei den anderen Community-Events schon. So, eine Kategorie sind wir euch noch schuldig. Das ist Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Du kennst es? Halbsätze oder Entweder-Oder-Fragen und du beantwortest, was dir davon am besten gefällt. Sturm oder Flaute?
Flaute.
Das ist überraschend.
Nein, das hat alles seine Berechtigung, aber ja, Flaute ist natürlich jetzt übertrieben, aber leichte Winde ist zum Genießen eher da. Sturm ist, man muss es wollen, man muss Bock drauf haben.
Hm. Segeln im warmen oder im kalten Wasser?
Im warmen Wasser.
Hafen oder Ankern?
Ankern.
Fisch oder vegan?
Flexiganer.
Okay. Nachhaltiges Leben, bist du da eher streng zu dir selbst oder drückst du auch mal ein Auge zu?
Ich würde sagen, mit Maß. Ich bin da entspannt unterwegs. Ich versuche das große Ganze im Blick zu halten. Und mir ist eher wichtig, dass man gewisse Gewohnheiten auch an Bord zum Beispiel macht, nicht dieses Plastik ins Wasser fliegen lassen oder Wäscheklammern und so weiter. Wir wollen uns versuchen, irgendwie für größere Konzepte einzusetzen, dass man Plastikflaschen vermeidet, indem man Wasserfilter ausprobiert, auch wenn es nicht mal ganz perfekt schmeckt. Also da bin ich schon leidenschaftlich, aber ich bin jetzt kein Aktivist, was manche Sachen angeht, würde ich mal so sagen.
Wirst du seekrank oder nicht?
Kurze Antwort, nicht. Zum Glück nicht. Aber ich kenne das Gefühl auch. Und ich weiß, wie man damit umgehen sollte und kann. Und das ist ein spannendes Thema für sich. Wir haben da Seminare auch schon drüber besucht über Seekrankheit. Und wir wollen das auch richtig aktiv angehen, dass Leute, die auch gerade Angst davor haben, keine Angst davor haben. Denn man muss nicht Tabletten schlucken und sich halb betäuben oder betrinken oder sonst was machen. Man kann das trainieren. Das ist einfach nur, ja. Du weißt es ja.
Nee, ich weiß es nicht. Also ich kenne die Geschichten und ich weiß, dass da ein Konzept hintersteckt, dass es Möglichkeiten gibt. Aber also das ist für mich tatsächlich jetzt, wenn ich daran denke, dass wir nächstes Jahr die Flottille zusammen machen, eine große Sorge, die ich habe, dass alle ihren Spaß haben und nicht die ganze Zeit über der Reling hängen.
Also da werden einige, das ist auch gut, dass du es ansprichst, einige werden das denken. Also erstmal habt da keine Angst vor. Wir sind nachts eigentlich immer in einer sehr, sehr, sehr ruhigen Bucht, wo es nicht schaukelt. Das heißt, wenn, dann erfährst du das mal kurz. Am ersten oder zweiten Tag, das haben viele, auch wegen der ganzen Aufregung vielleicht. Aber fast alle gewöhnen sich dann sofort daran. Und wenn man mal kurz die Fische füttert, das ist nicht so schlimm. Man kann aber aktiv Übungen machen. Das können wir auch wirklich gerne, sehr gerne machen. Es geht einfach nur um dieses Gleichgewichtsgefühl mit Augen geschlossen, mal so ein bisschen balancieren und sich daran gewöhnen, dass das Boot nicht das Bezugssystem ist, sondern das Boot sich bewegt. Wenn man sich das einmal so ein bisschen gemerkt hat, dann ist das eigentlich kein Problem mehr.
Sehr gut. Dein größter Erfolg ist?
So viele tolle Freunde zusammengewürfelt zu haben, überall. Das ist das größte Geschenk.
Das konntest du erreichen, indem?
Ich auch ausdauernd war zu Anfang, wo vielleicht keiner gekommen ist bei den ersten Stammtischen oder Segelturns, wo man wirklich auch Werbung machen musste. Und dann ist es immer ein Selbstläufer, denn die guten Vibes sich verbreiten, dann sind das die Leute, die das alles machen irgendwie.
Ein Tipp für SegeleinsteigerInnen ist?
Machen. Einfach ausprobieren und wissen, egal bei welchem Turn, zumindest bei vernünftigen, kann man immer sagen, hey, mir wird das zu wild, ich brauche eine Pause, lass uns jetzt bitte mal Piano machen. Das ist immer möglich, keiner wird zurückgelassen, keine Angst haben, einfach mitmachen und genießen höchstwahrscheinlich.
Mhm. In 5 Jahren werde ich?
Hoffentlich noch freier segeln können mit meinem eigenen Boot hier und da und noch eine große Familie um mich herum haben.
Sehr schön. Genau dafür drücke ich dir die Daumen, dass du weiterhin fantastische Erlebnisse auf dem Ozean sammelst, dass du die teilen kannst mit ganz, ganz tollen Menschen um dich herum, Freunden, die du schon lange als Freunde hast und Menschen, die noch zu Freunden werden. Ich freue mich riesig auf die Flottille, die wir im nächsten Jahr gemeinsam machen werden und auf all die Freundschaften, die dort entstehen werden. Ich ja, drücke dir auch die Daumen auf der Suche nach deinem eigenen Boot. Das ist da gerade so ein bisschen rausgeklungen. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir die nächste Folge, die wir gemeinsam aufsprechen, dann ja auf deinem Boot auf.
Herrlich. Chris, ich freue mich mega auf die Flottille und vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Ciao. Das war Uwe Dirks. Und bevor ich jetzt all meine Aufregung wegen der Helden der Meereflottille freien Lauf lasse, noch einmal kurz zu diesem Gast. Was für ein netter, sympathischer, lustiger Typ. Und ich finde ihn auch ziemlich mutig. Denn Physiker ist man ja nicht einfach so, sondern da muss man echt viel investieren. Das dann am Ende hinzuschmeißen, weil man sagt, ich habe mir doch irgendwie was anderes vom Leben versprochen, das ist echt ein großer Schritt. Und zum Glück hat dieser Schritt dazu geführt, dass Uwe jetzt sehr, sehr viel Zeit auf dem Wasser verbringt und ganz wunderbare Momente erlebt. Dass natürlich das nicht das ganze Leben nur aus Segeln besteht, das ist klar, und sowas sieht von außen häufig auch ein bisschen glanzvoller aus, als es dann in Wirklichkeit ist, denn wenn man selbst gründet, dann gehört wahrscheinlich nicht nur Segeln dazu, die Soul Sailing Crew zu führen, sondern eben auch viel Arbeit am Laptop und Co., aber ich glaube, mit seinem Nomadenleben kriegt er das irgendwie ganz gut hin, dass auch das abenteuerlich bleibt. Tja, und natürlich bleiben ganz, ganz viele Stunden, die er dann am Segeln ist. Und genau das können wir demnächst auch zusammentun. Nächstes Jahr bei der Helden der Meereflottille würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns da sehen und gemeinsam in See stechen. Ab jetzt könnt ihr euch dafür anmelden. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und nach den Freitauchkursen, die ja in diesem Jahr schon gestartet sind, bei denen ich wirklich gemerkt habe, die Helden der Meere-Community, das sind alles so coole Meeres- und Ozean-Enthusiasten, die irgendwie alle auf einer Wellenlänge sind und mit denen man so viel anfangen kann. Ich freue mich einfach riesig darauf, mit diesen Leuten eine ganze Woche unterwegs zu sein und nicht irgendwie und irgendwo, sondern auf Segelbooten auf dem Meer. Das ist doch der perfekte Match. Also, nicht lange zögern, meldet euch an. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne gute Bewertungen da, teilt diese Folge, empfehlt sie weiter, vielleicht einer einzigen Person, dass ihr sagt, hey, warum nicht, ich supporte Chris da, den Podcast zu verbreiten. Eine Person, die fürs Meer begeistert ist, der schicke ich das jetzt. Und natürlich könnt ihr den Podcast auch unterstützen, indem ihr dem Blue Awareness e.V. beitretet. Dem Verein, der diesen Podcast sponsort und der für die Meere begeistern möchte. Denn wir glauben daran, das, was man liebt, das will man schützen. Und deswegen soll dieser Podcast ganz, ganz viele Menschen zu Meeresliebhabern und Liebhaberinnen machen. Da könnt ihr beitreten oder den Verein durch Spenden unterstützen. Ich hoffe, in 14 Tagen seid ihr auch wieder mit dabei bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.